Hi an allem Chat, hi. Heute ist Karl nicht da, deswegen habe ich mich nach vorne gedrängt, um die Moderation zu übernehmen erstmal. Genau, ich fange einfach mal an. Hier, Moment, wie ist es im Stream? Unter mir ist da Dara. Möchtest du was zu dir sagen? Man kennt dich noch nicht so.
Hi, ich bin der Dara. Ich freue mich. Ne? Ich habe Karl endlich weggeputscht. Ne? Ihr wisst, wie das ist. Es musste so kommen. Ne? Und ja, demnächst steht auch Jasmin auf der Liste.
Dann haben wir natürlich den Harkon noch dabei. Das ist ein Special Guest heute.
Ja, danke schön. Hi, ich bin Hakon und ich bin wahrscheinlich auch hier, weil Karl fehlt. Nein, ich weiß es nicht. Ich bin schön, da zu sein. Dara, auch bald der neue Chef der ARD, wie wir alle bald wissen. Da nickt er schon ganz zustimmend, ne? Aber wir haben auch noch einen Special Guest, habe ich gehört.
Yes, und jetzt kommen wir zu unserem Special Guest, und zwar die Mattea, und sie ist von der Sea-Watch Crew. Ich würde sagen, du erzählst einfach mal, was das so ist.
Ja, voll gerne. Genau, ich hoffe, dass das alles, dass ihr mir gut folgen könnt. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, sagt Bescheid, dann versuche ich nochmal was an meiner Verbindung zu drehen. Danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich, dass ich hier heute mit euch sitzen kann, virtuell. Genau, was ist Sea-Watch oder was machen wir überhaupt? Das ist vielleicht mal so ein bisschen als Startpunkt. Sea-Watch ist eine zivile Seenotrettungsorganisation. Hat sie 2015 gegründet und ist sozusagen eine Organisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat, im zentralen Mittelmeer Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und das stellt man sich sehr praktisch vor. Das ist es auch. Also das bedeutet operationell einfach mit Schiffen in das zentrale Mittelmeer, nicht das zivile Mittelmeer, das zentrale Mittelmeer zu fahren und Menschen vor dem Ertrinken retten, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist tatsächlich wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, Dokumentation, politische Arbeit, mediale Arbeit, ein Shipmanagement, Flugzeuge, die fliegen, Reports, die geschrieben werden. Da gehört also noch eine ganze Menge zu. Und ich glaube, wir werden vielleicht auf das ein oder andere dann später und im Laufe des Abends nochmal zu sprechen kommen.
Was mich mal interessieren würde, wie groß ist eure Organisation inzwischen?
Ui, das ist so eine gute Frage, die man so gar nicht so gut beantworten kann. Wir haben Angestellte, glaube ich, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen das letzte Mal geguckt, 140.
Ihr seid doch ein Megakonzern mit so einer
Ja.
Zahl. Sehe ich doch jetzt schon.
Megakonzern, ja. 140, aber ich meine, die Frage ist so ein bisschen, wie viele Freiwillige sozusagen noch da sind. Ich würde sagen, da sind wir wahrscheinlich dann auch nochmal bei so 400, aber das sind ja irgendwie Freiwillige von
Kostenlos für
den
euch
letzten.
arbeiten.
Hä?
Kostenlos für euch arbeiten.
Ja,
Ui.
die sich ehrenamtlich engagieren. Ich habe
Ja.
tatsächlich auch mein Ehrenamt, also meine Sea-Watch-Geschichte hat auch mit dem Ehrenamt angefangen. Und es kommt ganz darauf an, also was man sozusagen für Aufgaben übernimmt und wo man sich so bewegt, sind es natürlich ehrenamtliche und nicht ehrenamtliche Positionen. Aber darüber lässt sich auf jeden Fall streiten.
Okay, ja, sorry. Möchtest
Ich
du?
wollte dir das gerade überlassen.
Ah, okay. Gut. Ja, wie hat denn deine Reise da genauso? Was hast denn du da gemacht? Wie fängt man da an? Wie kommt man da rein?
Wie sind die Aufstiegschancen?
Die Aufstieg, na, man kann nicht aufsteigen, weil wir ein Einheitsgehalt haben. Also zumindest monetär kann man nicht aufsteigen. Das ist
Klingt ja voll
vielleicht so.
linksradikal.
Das ist,
Klingt nach so einem
das
demokratischen
ist
Betrieb, ja.
ja, wir sind da auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde, Einheitsgehalt ist ja immer so eine Diskussion für sich. Muss man sich halt überlegen, inwieweit das Sinn macht. Ich glaube, ob das jetzt so links oder nicht ist, bin ich mir gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Aber wie bin ich da reingerutscht? Ich habe Islamwissenschaft studiert und habe Arabisch gelernt und fand das ehrlich gesagt so ein bisschen fad, das Ganze so theoretisch im Schulbuch oder im Universitätsbuch anzuwenden. Und konnte, also habe irgendwie durch meine Vergangenheit ganz gut Französisch auch gesprochen und dann habe ich mich als Crewmitglied beworben als Art Übersetzerin Französisch, Arabisch, Deutsch, Englisch. Und das hat dann dazu geführt, dass ich da so ein bisschen länger hängen geblieben bin und jetzt das 5. Jahr, glaube ich, zu Ende ist. Also schon eine ganze Weile.
Und wie bist du dann, also wie hat dann deine Reise jetzt speziell dann dort angefangen? Also so bist du da hingekommen, aber was macht man dann als Aktivistin bei Sea-Watch?
Also ich glaube, so, es kommt halt so ein bisschen drauf an, auf den Zeitrahmen. Ne? Also ich habe tatsächlich in den ersten 2 Jahren habe ich ja noch ganz normal studiert und war sozusagen auch nicht in irgendeiner Form angestellt oder so und war dann eben an Bord. Und das sind dann, also müsst ihr euch so vorstellen, dass das dann damals, ich meine, das war 2018, da waren die Zeiten echt noch politisch auch eine ganz andere, ein ganz anderer Schnack so. Aber zu dem Zeitpunkt war es irgendwie so, dass wir, glaube ich, Einsatzzeiten von 3 Wochen hatten. Also da gab es kein Covid, wo man vorher in Quarantäne gehen musste. Da gab es kein, ja, gab es einfach nichts anderes. Dann war ich da 3, 4, 5 Mal an Bord, je nachdem, wie sich das dann immer so reingepasst hat mit den Zeiten. Und habe dann ganz viel so in Hamburg, also ich habe damals in Hamburg gewohnt und es war so ein bisschen die Zeit, wo das erste Mal Schiffe festgesetzt worden sind, wo das erste Mal so dieser Aufruf nach sicheren Häfen kam von der Seebrücke. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass es ja. Da ist irgendwie so ja, die Seebrücke geboren. Ja. Und da habe ich dann angefangen, mich so auf Demos und bei Veranstaltungen zu engagieren. Und dann bin ich halt so peu à peu immer mehr in so eine Sprecherin-Rolle reingefallen, in der ich nie enden wollte. Und da bin ich dann noch 3 Jahre weitergeblieben. Bis zum heutigen Tage.
Ihr seid ja, wie ich gelesen habe, so im Mittelmeer, so zum Großteil auch, oder nur, I guess. Wie sieht das denn so aus, wenn ihr so rausgeht und ja, Leute rausfischt, so basically? Also wie ist das? Wie sind die Begegnungen? Will mich wundern nehmen.
Boah, ja, das ist, kommt natürlich total drauf an. Also erstens so ein bisschen, ja, wie der Einsatz verläuft. Aber grundsätzlich ist es so, also ist natürlich ein total komplexer Apparat. Ne? Also mittlerweile ist ja sozusagen die Seenotrettung ein total politisches Feld einerseits, aber auch operationell hat sich das natürlich nochmal voll anders entwickelt. Und wir haben beispielsweise natürlich so ganz klare Richtlinien, an die wir uns halten müssen. Es gibt sozusagen ganz klares Prozedere, also weiß ich nicht, um das mal so bildhaft zu machen, man fährt sozusagen in das Einsatzgebiet los. Das sind dann aus Italien sowas wie 1 bis 2 Tage, je nachdem, wo man unterwegs ist. Und ist dann mehr oder weniger so auf Ausschau, also hat quasi 24 Stunden am Tag Leute, die mit Ferngläsern sich den Horizont anschauen oder die mehr oder weniger sozusagen das Radar beobachten und schauen, was da sozusagen alles vor sich geht. Und dann, wenn man letzten Endes auf einen Seenotrettungsfall trifft, einerseits, wenn man ihn eben selber gesehen hat durch die Ferngläser und andererseits, weil man zum Beispiel von Seenotrettungsleitstellen oder dem Alarmton, einem zivilgesellschaftlichen Notfalltelefon, darüber Bescheid weiß, dann gibt es sozusagen das System, dass man erstmal mit Schnellbooten den Rettungsfall anfährt und dann tatsächlich einfach die Rettung erstmal über dieses kleine Schnellboot abläuft. Also man transferiert dann peu à peu Menschen auf das Schnellboot, dann kommen die auf das große Schiff und so geht es dann eigentlich immer weiter. Und es ist mehr oder weniger, das finde ich tatsächlich spannend, weil das sich so voll die Jahre über so manifestiert hat, so ein super krasses, standardisiertes Prozedere. Also natürlich heißt das nicht, dass nicht mal was schief gehen kann, ne? Und natürlich heißt es nicht, dass nicht irgendwie mal man von diesem Prozedere abweichen muss, weil irgendwas anderes passiert ist. Aber es gibt so ganz klare ja, SOPs, also Standard Operational Procedures, wie man da tatsächlich vorgeht. Und okay. Es ist gar nicht so crazy und ja, auf Blöddeutsch gesagt, piratenhaft, wie das gerne auch uns immer vorgeworfen wird oder gesagt wird.
Na, man wird wahrscheinlich gewisse Protokolle einfach brauchen, weil es auch doch bestimmte Situationen gibt, in denen es wirklich auch haarscharf ist, oder? Also wenn die Boote schon stellenweise unter Wasser sind, dann muss ja jeder Handgriff sitzen sozusagen. Da kann man nicht erst verhandeln, wer geht denn jetzt ins Boot, sondern da gibt es eine ganz klare Hierarchie, kann ich mir vorstellen, wie sowas abzulaufen hat.
Voll. Und du kannst ja auch nicht irgendwie einfach sagen, so, ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich es gerade lustig und richtig und witzig und gut finde, sondern du musst dich dann natürlich schon an irgendwie bestimmte Prozedere halten. Und also es sind ja nicht nur Prozedere, die vorgeschrieben sind, weil man sich damit natürlich auch
rechtlich absichert wahrscheinlich.
Rechtlich absichert, klar, sondern es sind halt auch einfach Sicherheitsprozedere. Ne? Also dass zum Beispiel irgendwie klar ist, dass in allererster Linie Rettungswesten ausgeteilt werden müssen, hat halt nichts damit zu tun, dass irgendwie das verlangt wird von irgendwem, sondern es hat halt einfach damit was zu tun, dass man in allererster Linie Rettungswesten austeilt, damit man dafür sorgen kann, dass wenn das Boot nochmal kollabiert oder irgendwie in irgendeiner Form instabil wird, dass die Leute halt wenigstens die Rettungswesten haben. Und das sind so kleine Beispiele, wo man wirklich so peu à peu dann nach diesen Dingen einfach, ja, einfach von, also Schritt 1 bis 2 bis 3 bis 4 dann so peu à peu abläuft und abarbeitet. Und wie, ja, wie gesagt, das kann aber auch alles ganz anders passieren. Also,
wie läuft eure Arbeit dann auf See genau ab? Also fahrt ihr einfach relativ random los, beobachtet das Radar und findet hoffentlich Menschen, die ihr retten könnt, und seid ihr dann, keine Ahnung, 3-4 Wochen auch einfach mal nur unterwegs, ohne jemanden zu finden? Oder wie ist da so die Frequenz?
Es ist, gar nicht mehr so. Das war früher tatsächlich so. Ich weiß zum Beispiel noch im November 2018 war ich einmal an Bord und da waren wir, glaube ich, 3 Wochen unterwegs und hatten keine Rettungseinsätze und hatten nur einen riesengroßen Sturm, wo alles aus den Regalen rausgeflogen ist und Leute sich nur noch so Kotztüten verteilt haben, weil einfach das Wetter war einfach absurd. Also das habe ich echt noch nicht erlebt. Aber mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also dadurch, dass wir zum Beispiel einerseits ein bisschen besser aufgestellt sind, was die Beobachtung der Gegebenheiten im zentralen Mittelmeer angeht. Also beispielsweise fliegen wir mit 2 Aufklärungsflugzeugen. Das heißt, wir versuchen schon immer auch zu wissen, was sozusagen im Mittelmeer passiert tagtäglich, egal ob wir mit den Schiffen im Einsatz sind oder nicht. Und informieren entsprechend die Behörden und auch andere Schiffe dann natürlich, wenn wir was gesichtet haben. Dann gibt es aber nochmal das Alarmphone, was ich ja gerade schon angesprochen habe, was muss man sich so vorstellen, dass das Ehrenamtliche sind, die an einem Telefon sitzen und es eine Hotline ist, die angerufen wird, wo von Seenotfällen berichtet werden kann und die sozusagen dann im Anschluss die offiziellen Regierungsleitstellen und zivile Schiffe dann informieren. Das heißt, man weiß auch schon theoretisch um offene Fälle manchmal. Also es kann schon sein, dass man sich im Einsatz befindet und dann heißt es halt so, okay, wir haben 3 offene Fälle. Das eine ist ein Fall, den hat das Flugzeug gesichtet und das andere sind 2 Fälle von Alarmfonen und der 4. Fall ist ein Fall der Rettungsleitstellen zum Beispiel. Und dann muss man sich natürlich strategisch überlegen, was sinnvoll ist, wie man sozusagen diese Fälle dann letzten Endes tatsächlich irgendwie behandeln kann, ne? Weil man ja sich auch in der Regel sicher sein muss, dass man das einzige Schiff dann dort vor Ort sein wird. Und dementsprechend ist es so ein bisschen mittlerweile, also ich würde sagen, es ist schon deutlich koordinierter, also dass man schon deutlicher auch weiß, was einen so an einem Tag erwartet. Natürlich spielt das Wetter eine mega große Rolle. Wir haben vorhin ganz kurz einmal über das Scheißwetter heute hier zumindest bei mir in Berlin geredet. Und bei so einem Wetter beispielsweise ist auch klar, dass da kein Schlauchboot irgendwie eine Chance hat, ne? Und dann weiß man eigentlich auch, worauf man sich so ein bisschen einstellen kann, ja.
Also ich habe auch gelesen, ich habe mich schon ein bisschen informiert, euch gibt es ja auch ausschließlich durch Spenden. Wir können übrigens alle dort auch spenden, falls ihr noch 1-2 Euro habt. Genau, und wie kommt das, dass da die Politik, dass da nicht mehr ein Augenmerk drauf gelegt wird? Und ist das frustrierend? Und so ein bisschen das Finanzielle, warum wird da nichts gemacht? Weil es ist, scheinbar habt ihr ja was zu tun. Also.
Ja, die Politik macht ja auch was, nur macht halt nichts, was uns hilft, sondern macht halt nur Sachen, um uns zu behindern. Das ist natürlich so ein bisschen der Kern der ganzen Aufgabe der Politik scheinbar im Moment. Also zum ersten Punkt, ja voll, Sea-Watch ist 100% spendenfinanziert. Das bedeutet, dass sozusagen jeder Cent, der in die neue Farbe oder den neuen Lack am Bug, der da reinfließt, ist sozusagen in der Regel Spendengelder. Es sei denn, uns wurde die Farbe jetzt gespendet. Das heißt, das ist für uns tatsächlich super wichtig, dass wir uns irgendwie damit aufrechterhalten können, weil es so wahnsinnig teuer auch ist, so Schiffe zu betreiben. Das war mir persönlich überhaupt nicht so klar. Und der zweite Punkt zum Thema Politik, da fände ich es tatsächlich interessant, vielleicht auch was könnt ihr ja mal berichten, was eure so ein bisschen Wahrnehmung ist. Aber letzten Endes haben wir so ein bisschen das Ding, dass wir eine Politik haben oder politische EntscheidungsträgerInnen, die alles in Bewegung setzen, um sozusagen zivile Seenotrettung auch zu verhindern, also gerade von Seiten Italien und jetzt mit der neuen italienischen Regierung. Und wenn es dann zu Lösungen oder zu Ideen oder zu Möglichkeiten gibt, für Menschen auf der Flucht die Situation zu verbessern, wird sozusagen immer wieder von keinen Kapazitäten, keine Möglichkeiten, wir haben doch alles ausgeschöpft, wir machen doch alles richtig gesprochen. Und wir sind sozusagen der politischen Überzeugung, dass das, was im zentralen Mittelmeer passiert, eben kein Zufall ist, keine Katastrophe, kein Unfall, kein Versagen der Europäischen Union, sondern tatsächlich einfach ein politischer Wille, dass man ganz klar das Ertrinken von Menschen zu Abschreckungszwecken nutzt, um andere davon abzuhalten, ja, den Boden Europas zu erreichen.
Das ist auf jeden Fall klar inzwischen und das ist auch sehr tragisch, weil es finden sehr viele gesellschaftliche Diskussionen statt, um viele verschiedene Themen. Nur leider, wenn es um die ganze sogenannte Migrationsdebatte geht oder um die Hilfe von Flüchtenden, dann ist es so schwer, leider dagegen anzukommen, gegen vor allem die mediale Berichterstattung und die Hetze, die betrieben wird. Es ist, also es gab, ich weiß noch, vor 4, 5 Jahren, da habe ich mir diverse Umfragen zu bestimmten politischen Positionen der Menschen in Deutschland angeschaut und tatsächlich bei den meisten Themen, die es so gab, von Mindestlohn mit bis hin zu Reichensteuer, Vermögenssteuer, überall war die Mehrheit der Menschen in Deutschland progressiv. Nur eben bei Einwanderung. War die Mehrheit dann immer der Meinung, nee, Einwanderung, das hatten wir die letzten Jahre schon genug, davon müssten wir mal weniger haben. Und das Tragische ist, dass die meisten Menschen einfach nicht realisieren, was das für Konsequenzen hat. Nämlich Grenzen gibt es nur, wenn man sie verteidigt. Sollte man sich dafür entscheiden, dass wir weniger Einwanderung wollen. Und verteidigen bedeutet nun mal, Menschen werden mit Gewalt davon abgehalten, die Grenzen zu übertreten. Und und dann gibt es natürlich das Praktische, in Anführungszeichen, für so eine EU, die ungern Menschen nach Europa lassen möchte. Nämlich, da gibt es das Mittelmeer und das Mittelmeer ist schon eine Todesfalle. Und das Einzige, was man da noch aktiv machen kann, ist Menschen retten. Aber wenn man es einfach passiv lässt, ja, dann sterben die Menschen halt, Problem gelöst. Und man wäscht seine Hände, in Anführungszeichen, in Unschuld.
Auf den Zug springe ich gleich mit auf. Und zwar, ich habe ja, das hätte ich am Eingang erwähnen sollen, das ist mir irgendwie ein bisschen durch die Finger geglitten. Ich habe ja im April 2016 bis Ende 2016 habe ich ja hier in Leipzig in der Flüchtlingsbetreuung gearbeitet. Also ich habe quasi die Menschen, die ihr gerettet habt, habe ich stellenweise auch betreut. Und es ist ein ganz, ganz klarer Popularitätswettbewerb gewesen, meiner Meinung nach, der damals passiert ist. Man hat als das Ansehen in der Bevölkerung noch sehr positiv war, dass man auch gespendet hat und dass man freiwillig den Menschen geholfen hat, wurde in Sachsen und in Leipzig auch sehr viel umgesetzt. Da wurden sehr viele Einrichtungen gebaut und es gab sehr viel Ehrenamt, das passiert ist. Und dann irgendwann gab es so einen Kipp, ich weiß nicht, wo er herkam, und das Thema wurde unpopulär. Und das war auch so ziemlich genau die Zeit, als man dann in der Türkei auch gesagt hat, wir lassen jetzt niemanden mehr durch. Und dann fehlte so ein bisschen die Empörung dazu. Und je unbeliebter das wurde, umso mehr ging auch der Support innerhalb der Landesdirektion Sachsen zurück. Also nicht nur, dass man es den Menschen schon schwer gemacht hat, von euch gerettet zu werden, sondern man hat auch die Situation vor Ort so unangenehm gestaltet, dass man quasi, dass alle, die da sind, in der Hoffnung, dass alle, die da sind, zu Hause anrufen und sagen, ey, wir haben es zwar geschafft mit Mühe und Not, aber hier ist richtig scheiße, bleibt mal, wo ihr seid. Das war ein Gefühl, das hatte nicht nur ich. Ich kann es natürlich nicht beweisen, dass es so geplant ist. Das klingt jetzt ein bisschen konspirativ, aber so Kollegen, Kolleginnen der damaligen Zeit, die haben das schon geteilt. Also
ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was, finde ich, auch so echt wehtut manchmal, wenn man sich auch da so an Bord direkt befindet, ne? Weil man ja oftmals die Menschen kennenlernt und irgendwie der Konsens so ein bisschen besteht, dass man sagt, ja, okay, man versucht aber schon nach Europa zu gelangen, weil man sich ja eben ein sichereres und ein besseres Leben vorstellt auf diesem Kontinent. Und ich selber als jemand, die jetzt zumindest teilweise auch in dem ähnlichen Bereich wie du gearbeitet hast, jetzt nicht in Sachsen, sondern in Hamburg, aber tatsächlich auch mir, also da muss man nicht mehr nach Deutschland, ne, kann man noch viel besser nach Italien zum Beispiel gucken, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, den Leuten ins Gesicht zu gucken und zu sagen, so, yo, das wird auch hier der Fall sein, ne? Und ich denke mir einfach jedes Mal, immer wenn die Leute von Bord gehen, denke ich mir immer so, ey, ich drücke einfach wirklich nur die Daumen, dass die sozusagen genauso, wie sie sich bis dahin durchgekämpft haben, dass sie das auch in Europa tun. Und ich glaube, dass wir in Deutschland gerade, und vielleicht ist das aber auch gerade so ein bisschen einfach meine pessimistische Art oder so, aber ich glaube, uns fehlt es voll an einer wichtigen Akteurin in der Zivilgesellschaft, um tatsächlich diese Dinge noch mal lauter anzusprechen. Also so, klar haben wir pro Asyl und es gibt sozusagen ein paar echt gute Organisationen und auch laute Stimmen, aber es fehlt sozusagen so in der Bewegung ein radikaler, lauter Aufschrei, vielleicht von einer Organisation, von einer Bewegung, wie auch immer, die sich eben genau auch um diese aufenthaltsrechtlichen Dinge irgendwie schert. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich oftmals in diese Bredouille komme, ne, dass wir halt sagen, ja, wir machen den Job, wir retten die Menschen aus Seenot, das ist in erster Linie unser Einsatzbereich. Das bedeutet aber auch, dass das, was danach kommt, fällt natürlich überhaupt nicht in meine Expertise, weil die habe ich faktisch gar nicht. Also ich kann euch 100 Jahre lang über das zentrale Mittelmeer erzählen und was sozusagen politisch sich wann, wie, wo verändert hat. Aber irgendwo hört natürlich auch logischerweise die Expertise dann auf, also die Kernexpertise. Und da bin ich irgendwie immer so, da denke ich mir so, es wäre irgendwie so nice zu sehen, wenn in Deutschland gerade einfach nochmal so ein Akteur irgendwie aus dem Boden kommt. Ich weiß nicht. Irgendwie, aber sehe ich das gerade nicht so kommen.
Wir deichseln das schon, keine Sorge, ich bin da sehr zuversichtlich.
Ich fand es interessant, dass es sich resettet hat mit der Ukraine-Krise, seltsamerweise. Weil da war, vielleicht war der Kriegsflüchtende aus der Ukraine.
Der Hautton, sagen wir es doch, wie es ist.
Bitte?
Der Hautton, der stimmt
einfach. Darauf wollte ich wirklich hinaus. Ne? Man bekam ja diesmal, jetzt mal sehr polemisch gesagt, seinen weißen Christen, den man sich vorher so gewünscht hat als Geflüchteten. Und dann war es aber auch irgendwie nicht recht, weil die sind ja auf einmal mit dem Auto gekommen, weil die nicht laufen wollten von der Ukraine oder so. Und dann waren die auch schon wieder zu reich oder so für manche Leute oder nicht hilfsbedürftig. Aber am Anfang war die Stimmung da auch wieder sehr positiv, wie ich es damals schon im Syrienkrieg festgestellt habe, dass die Leute wieder offenherzig waren, dass die wieder geholfen haben, dass sie gespendet haben, dass sie sogar privaten Wohnraum angeboten haben. Es ist aber natürlich auch irgendwie in meiner Wahrnehmung wieder gekippt worden, dass die Stimmung gegenüber den Kriegsgeflüchteten jetzt aus der Ukraine eben irgendwie negativ ist.
Ich habe witzigerweise... sag ruhig.
Ja, ich habe so das Gefühl, nur kurz, das Gefühl, dass vor allem, ich sag mal, wieder Stimmung gemacht wurde allgemein gegen Flüchtlinge, gegen flüchtende Menschen. Das heißt, ne, über Bild TV und genauso Akteure wie zum Beispiel Manuel Ostermann von der Polizeigewerkschaft und so weiter, dass die dann sehr prominent eben die Hetze verbreiten und generell einfach nur über Abschiebung reden oder über Menschen, die illegal hier sind. Und da haben dann sehr viele Menschen dann direkt einfach die Assoziation gibt es gar nicht mehr bei vielen, dass da ja auch Menschen aus der Ukraine sind, sondern ist es wieder das Bild im Kopf von dem bösen Muslim, der da hier zu uns kommt, die Sozialsysteme ausnutzen möchte.
Also, was mir dazu noch eingefallen ist, ich habe nämlich interessanterweise letztens, weil es ja gerade viel so darum geht, dass Spendeneinnahmen bei vielen Organisationen gerade runtergehen aufgrund von multiplen Krisen, also was ja einfach oft der Fall ist. Und tatsächlich habe ich irgendwie mal so eine Spendenübersicht auch gesehen, wo Spenden an Organisationen in der Ukraine gingen. Und es war tatsächlich wirklich irre zu sehen, weil nach März flaute es sozusagen komplett ab. Und wir haben sozusagen auch nach März so den totalen Spendenrückgang für Projekte, Organisationen und so weiter.
Im Monat oder dem Bundeskanzlerkandidaten?
Nee, dem Monat.
Ja. Ach, Dara.
Ich fand den jetzt gar nicht so doof.
Ja, Dara braucht manchmal auch einen kleinen Dämpfer, aber das
ja,
ist was.
Das Ding ist, ich weiß nicht, ich habe gerade mein...
Tag und nicht hier vor den Bus, ne?
Also. Jetzt unterbrich sie doch nicht, Frechdachs.
Nee, ich habe gerade, ich sehe euch gerade in diesem Moment nicht, deswegen ist es, fand ich deswegen das besonders lustig, um mich hier noch rauszureden aus dem Humor. Genau, aber das fand ich tatsächlich interessant und ich glaube, es ist einfach ein ultra... Standardphänomen, ne? Also wenn wir uns jetzt Afghanistan angucken und die Taliban, als sie die Macht übernommen haben im August 2021, da war sozusagen 3 Monate, 2 Monate, 1 Monat, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, war der Aufschrei total groß, die Stimmen total laut, die mediale Berichterstattung ging total nach vorne, war auch voll politisch und hat sozusagen auch wirklich ganz klar den Finger auf die Bundesregierung gezeigt und die Verantwortung etc. Und dann ebbte das ja auch wieder ab. So. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also ich frage mich immer, wie weit wir kommen rein in einem gesellschaftlichen Diskurs, wenn wir halt immer wieder über das Gleiche beschweren, nämlich berichtet ja keiner mehr drüber. Aber ich meine, das ist ja auch nicht, also das ist ja auch irgendwie nicht ganz unlogisch, dass das nicht unbedingt passiert, auch wenn es natürlich beschämend ist irgendwo. Aber ich glaube, dass dieses so, was viele Menschen in der linken Bubble haben oder was viele Menschen aus dem aktivistischen Bereich haben, immer zu sagen so, yo, aber kein Mensch berichtet über das, was hier passiert. Ich frage mich, ob das so zielführend ist. Und ich glaube tatsächlich nicht. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen aufgehört, mich darüber so aufzuregen, weil es einfach faktisch gar keinen Unterschied macht, ob ich mich jetzt aufrege oder nicht. Und dann kann ich meine Energie auch vielleicht woanders reinstecken. Und ich glaube, das ist sowas, das muss man mal anders strukturell angehen und sich mal darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, mit der Aufregerei ist es dann einfach auch nicht besser. Das mir dann auch fällt mir natürlich auch so im Kontext Ukraine, Afghanistan oder jetzt auch dem Erdbeben ein. Ne?
So ganz plakativ mal gefragt, warum hilft man Menschen auf der Flucht?
Oh, ich glaube, das ist so individuell. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, da auch drüber zu sprechen, dass es sicherlich einfach extrem viele Menschen auch selber damit besser geht, wenn sie anderen Leuten helfen. Das kann man psychologisch sicher auch ganz gut anschauen. Und da muss man auch, glaube ich, würde man lügen, wenn man das irgendwie ignorieren würde. Ich glaube, es geht um so einen Kern, also es geht um zweierlei Kerne, würde ich behaupten. Das eine ist sozusagen, dass man sich überlegt, was sind eigentlich die großen Fragen unserer Zeit und wie sozusagen kann man die behandeln? Und ich würde sagen, die großen Fragen sind immer Gerechtigkeitsfragen. Anders funktioniert es halt einfach nicht. Also es muss immer irgendwie um Gerechtigkeit gehen. Und ich glaube, Gerechtigkeit spiegelt sich vor allem in zwei Dingen wieder. Und das eine ist tatsächlich Migrationspolitik und das andere ist vielleicht noch, vielleicht sowas wie wahrscheinlich Klimapolitik oder so, wären wahrscheinlich die zwei großen Gerechtigkeitsfragen. Und ich glaube, um im gesellschaftlichen Diskurs mitzumischen und sozusagen Teil von Veränderung zu sein in diesen großen Kontexten, sollte man sich vielleicht einen dieser zwei Fragen und dieser Kernbereiche anschließen. Weil es dann letzten Endes immer um wie gerecht ist die Welt und wie gerecht soll sie sein, gehen wird. Und ich glaube, wenn man im Kern eine Überzeugung hat, dass man eine gerechte Welt möchte, wo Menschen gleich viel wert sind, wo jeder Mensch das gleiche Recht hat, dann stellt man sich wahrscheinlich genau diesen zwei Themenfeldern. Und ich glaube, da kommt das dann so ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, war das jetzt zu komplex?
Also super. War eine gute Antwort. Das ist ja eigentlich die richtige Antwort, nur ja. Ne, man muss...
Laut wem ist die Frage?
Richtig. Ja, ne, also. Aber gerade der individuelle Aspekt ist doch sehr wichtig. Also für mich war das damals auch ein absoluter No-Brainer gewesen. Ich bin halt, keine Ahnung, ich bin halt auch so ein Helfermensch. Ich biete meine Hilfe gerne an und das hat damals auch extrem gut gepasst, weil es gleichzeitig nicht nur ein Ehrenamt gewesen ist bei mir, sondern weil es halt eben auch eine Vollzeitstelle bei dem damaligen Träger sich übertragen hat. Also ich habe quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber ich finde, Menschen in Not zu helfen, da braucht man jetzt kein herausragendes Motiv für. Wenn man sieht, dass jemand ertrinkt zum Beispiel oder dass jemand verhungert und du hast in deinem Arm einen Korb voller Brot oder einen Rettungsring, dann ist es eigentlich nichts, worüber man nachdenken sollte. So mein idealtypischer Anspruch, dass man das irgendwie wirft oder teilt oder keine Ahnung, in irgendeine Richtung halt verteilt.
Also ich glaube, das sehen wahrscheinlich nicht alle so. Ich habe gestern, dran denken, weil du das mit dem Brot gesagt hast, habe ich nochmal, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Triangle of Sadness?
Nee.
Wahnsinniger Film. Aber da geht es tatsächlich auch darum, dass so Leute, die Parallelen sind total absurd, aber dass Leute in Seenot geraten aufgrund von einer Piraterie. Und also es ist ein total absurder Film und 5, 6 Leute dann am Ende am Strand sozusagen stranden, ohne zu spoilern. Und die eine Person, die quasi als einzige weiß, wie man Fisch fängt, wie man Feuer macht und so weiter und so fort, ist natürlich nicht weiß und ist sozusagen einer der Hausmädchen von dieser Superjacht gewesen. Und die teilt nämlich ihr Essen nicht. Also sie teilt sozusagen das nicht auf, weil es ihr nämlich um was ganz anderes geht, nämlich quasi dann die Macht darüber zu haben, zu entscheiden, wer bekommt denn jetzt ein Stück von dem Fisch oder wie das auch immer in dem Film dann war. Und da musste ich nur gerade denken, wenn du meinst, sozusagen, wenn man einen Korb mit Brot hat, darf man halt auch nicht vergessen, dass man sozusagen die Macht hat, darüber zu entscheiden, wer von diesem Brot essen darf. Und ich glaube, wenn man sich diese Machtfragen stellt im Kontext dieser Gerechtigkeitsfragen, dann kommst du sofort auf deine Grenzen, an deine Grenzen so. Und für mich ist es schon logisch, warum viele Leute auch sagen, nö, ich engagiere mich eben nicht, Ich finde das toll, wenn andere das machen, aber ich mache das eben nicht. So, weil es da halt voll viel einfach auch um Machtfragen geht. Natürlich auch um Kapazitätsfragen und um psychologische Belastungen und so weiter und so fort. Aber es geht einfach auch wahnsinnig viel um Macht, ne? Und du musst schon daran glauben, dass es gut ist, Macht zu teilen, um überhaupt in so einem Bereich unterwegs zu sein, würde ich behaupten.
Ich war halt schon immer so eine linke Socke, ne? Also ich habe, für mich ist quasi Macht ausüben eher so eine Form von Perversion, sage ich jetzt fast schon mal. Also, aber das, da hast du schon recht, das sieht nicht jeder anders und da gibt es auch ganz egoistische Gründe stellenweise, warum Menschen nicht helfen. Einfach weil sie glauben, dass man ihnen auch noch zusätzlich was wegnehmen würde, wenn sie sich engagieren. Das ist ja einer der größten Punkte, warum Menschen sich auch gegen Migration allgemein aussprechen, dass sie sagen, ich habe ja nichts, warum sollen denn andere jetzt auch noch was kriegen? Das ist ja aber auch eine systemische Frage, die dahinter steckt, natürlich ein bisschen zu kurz gedacht. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal, da führt das Thema jetzt auch in eine andere Richtung, wenn wir die Systemfrage jetzt hier im Internet stellen.
Wahrscheinlich haben wir auch nicht genug Zeit.
Nee.
Genau, ich würde da nämlich noch was anderes in den Raum schmeißen, was mich interessieren würde. Frontex, hindern die euch aktiv in euren Rettungsaktionen? Also gab es da schon Aufeinandertreffen? Oder wie ist da die Beziehung?
Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Also ich glaube, wenn man jetzt so viel wenn man hat vor 2 Jahren war das ungefähr, 1 bis 2 Jahren, hat man wahnsinnig viel von Frontex gehört oder über Frontex gehört. Das hat sich allerdings in einem größten Teil in der Ägäis, also vor der griechischen Küste, abgespielt. Und ich glaube, viele Leute verwechseln das erstmal, also dass sozusagen das zentrale Mittelmeer ähnliche Umstände sind. Das sind sie halt gar nicht. Und das hat einzig und allein erstmal einen Grund, weil in der Ägäis Schiffe noch operieren, während im zentralen Mittelmeer Frontex nicht mehr in der Art und Weise mit Schiffen operiert. Was Frontex im zentralen Mittelmeer macht, seit einigen Jahren oder seit einiger Zeit, ist, die Schiffe eben abzuziehen und aus der Luft zu operieren. Das bedeutet, wir sehen Frontex Drohnen in der Regel, also sehen im Sinne von, man kann natürlich auch Drohnen tracken und unter anderem auch EUNAVFOR MED, also andere militärische Flugzeuge von, teilweise sind es dann aber auch Flugzeuge von Malta, aus Italien und sonst woher. Und was wir quasi im zentralen Mittelmeer beobachtet haben und wo auch die teilweise sehr tolle JournalistIn, die zur Ägäis auch schon vorgearbeitet haben, mitgeholfen haben, das auch aufzudecken, war, dass Frontex eben beispielsweise jetzt die Drohne startet, dann ganz lange über einen Seenotfall zirkuliert und dann diese Koordinaten dieses Seenotfalls nicht an die NGO-Schiffe weitergibt, die gegebenenfalls zum Beispiel total in der Nähe wären, sondern diese Koordinaten nach Libyen schickt, an die sogenannte libysche Küstenwache, die dann tatsächlich sich auf den Weg macht und dieses Boot zurückbringt nach Libyen. Und das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema, warum das nicht in Ordnung ist und warum Libyen kein sicherer Hafen oder kein sicheres Land ist für diese Menschen. Und das ist das, was wir tatsächlich so in der Vergangenheit am meisten beobachtet haben. Also Drohnen, die Informationen ermitteln, die dann eben nicht an quasi Organisationen weitergegeben werden können oder überhaupt weitergegeben werden, die dort operieren, sondern dann direkt nach Libyen. Und das ist natürlich ein krass großer Skandal, der sich anhäuft oder der sich sozusagen eigentlich nur noch so auf die Tortenspitze setzt mit den ganzen anderen Skandalen, die eben jetzt in den vergangenen Jahren auch so passiert sind. Aber man begegnet sich nicht auf hoher See, sagen wir es mal so. Also eine Drohne vielleicht, ein Flugzeug vielleicht, aber man begegnet jetzt Frontex nicht in der Form von einem Boot und von Frontex-Offizieren. Die sieht man dann, wenn man an Land ist und man die Menschen an Land bringt, potenziell. Dann kommen die auch gerne.
Wenn jemand sich dazu entschließen würde, jetzt zum Beispiel von den ganz tollen Menschen, die jetzt auch gerade zuschauen, für mich klingt das wichtig und richtig, ich möchte gerne mithelfen. Wie würdest du die Person am besten auf eure Arbeit vorbereiten?
Boah, das kommt halt voll drauf an, wo die Person sich natürlich integriert, ne? Oder nicht integriert, engagiert, Entschuldigung. Und ja, also es kommt tatsächlich einfach total drauf an, was es ist. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt Menschen haben, die bei uns an Bord anfangen, dann haben wir halt da auch ein ganz klassisches Prozedere. Also da gibt es dann auch psychologische Vorbetreuung, Nachbetreuung, es gibt unterschiedliche Sicherheitsbriefings, es gibt ja, technische Briefings etc. Also da würde ich sagen, gibt es einen ganzen Haufen an Möglichkeiten, sich in irgendeiner Form von anderen Leuten die Expertise zu holen, die man für diesen Einsatz tatsächlich braucht. Und wenn es jetzt ist, dass jetzt zum Beispiel Leute hier zuhören und Lust haben, sich einfach also per se zu engagieren und sagen so, ja, okay, ich weiß aber irgendwie nicht wo und wie und was, dann gibt es bei uns ja einfach sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir verfügen über ein recht großes über einen großen AktivistInnen-Pool, wo wir tatsächlich immer froh sind, wenn Leute Lust haben, uns zu unterstützen. Und die können dann in jeder Form von Art und Weise eben am Start sein. Also oft sind das dann solche Sachen wie beim Konzert Infostände betreuen oder Reden halten auf Demos, auf Panels sitzen, je nachdem, was natürlich worauf die Leute auch Lust haben, anpacken, wenn es irgendwelche großen Events und Veranstaltungen gibt und so ein bisschen reinkommen in die kleine, beziehungsweise mittlerweile ja doch sehr große Sea-Watch-Familie.
Weil das, was du eben beschrieben hast, beispielsweise was Frontex macht, beziehungsweise wie dann auch die Küstenwache von nordafrikanischen Ländern dann auch eventuell intervenieren, beziehungsweise die Arbeit erschweren. Da kann ich mir vorstellen, dass ich sag mal, wenn es um Mental Health geht und wenn es um Resilienz geht, dass man da schon einiges abkönnen muss, damit man die Arbeit langfristig machen kann, ohne mit einem zu großen Traumata dann irgendwann wieder raus zu sein.
Ja, voll. Also ich finde es richtig schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass wir alle so krass unterschiedlich sind, dass einfach viele, also ich habe einfach viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, wo ich sagen würde, ich glaube, denen geht es wirklich mental gut und ich glaube auch, dass die wirklich keine, also sich damit gar nicht so, also das, ich merke einfach sozusagen, wie das allein in meinem Umfeld so wahnsinnig unterschiedlich ist, wer da was braucht, ne? Und ich weiß halt von mir selber zum Beispiel, also ich habe immer diese psychologischen Vor- und Nachbereitungen total ernst genommen und mir sozusagen da auch Gedanken darüber gemacht, was es für mich bedeutet. Ja. Und auch mir Gedanken darüber gemacht, ey, wann brauche ich eigentlich mal eine Pause? Wann muss es eigentlich mal, ne, wann will ich das, also möchte ich wirklich jetzt zum Beispiel noch nächste Woche, übernächste Woche, wie auch immer, für 4 Wochen wieder auf so einem Schiff sein mit, was weiß ich, 30 oder 20 bis 30 Leuten auf 50 Metern, muss man, also ich glaube, da geht es ganz viel um so Selbstkenntnis, um sozusagen zu überlegen, was kann man leisten und was ist man bereit zu geben und dann auch sich nicht so blöd, ja, selber zu belügen und so zu tun, als wäre man ja irgendwie komplett aus Stein und könnte quasi alles irgendwie machen, worauf man, also ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen ehrlich sein und irgendwie so ein bisschen gucken, wozu ist man in der Lage und was geht auch einfach über die eigenen Grenzen hinaus und dann auch einfach so ein bisschen die Grenzen auch bestimmen und sich gegebenenfalls einfach extern Hilfe holen, ne? Also there is no shame in that, auf jeden Fall.
Aber es ist ja, glaube ich, nicht automatisch jeder, der sich bei euch, der bei euch Hilfe anbietet, ist ja nicht direkt auf dem nächsten Schiff im Mittelmeer. Also da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wenn man sagt, vielleicht hat man da ein bisschen Angst davor oder fühlt sich noch nicht fit oder ist da vielleicht vorbelastet. Da hast du ja gesagt, gibt es auch diverse andere Möglichkeiten, wie man auch hier in Europa am Festland sozusagen unterstützend unterwegs sein kann.
Voll. Und ich glaube, also so jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, also ich arbeite ja jetzt auch seit 3 Jahren in dem Presse- und Medienbereich, auch sozusagen dazu noch. Und das ist halt auch, also es kann auch ein absolut traumatisierendes Feld sein, ne? Also ich gucke mir dann schön alle Einsatzbilder durch. Wir durchforsten jedes Material. Das heißt, wir sehen auch, wenn Kolleginnen und Kollegen, die einem vielleicht auch super nahe sind, in Einsätzen sind, wo sie nach Überlebenden suchen und quasi das Wasser nach Luftbläschen abfahren, um zu gucken, ob sie noch irgendjemanden unter der Wasseroberfläche finden. Und sowas muss ich sagen, das belastet dann schon, ne? Also ich glaube, das kommt auch voll drauf an. Ich habe das gemerkt, dass mir das schwerfällt, wenn ich weiß, dass so Leute, die mir super nah sind, in Extremsituationen, also ich merke einfach, dass ich da total mitfühle und dass es mir damit auch einfach echt arg geht so. Und dass ich das auch nicht so einfach dann verarbeite. Und dann habe ich auch nicht so eine gute Zeit, dann kann ich auch nicht so gut schlafen, logischerweise. Und dann erreicht man die Personen ja in der Regel auch nicht. Die sind halt einfach super beschäftigt und rennen dann nur noch von A nach B. Und gleichzeitig haben die auch einfach keine Zeit oder auch diesen Mental Space, wirklich sich hinzusetzen und sagen, ja, Matthias, es ist alles ein bisschen viel. Du hast recht, ich muss eine Pause machen, aber hahaha, kann ich nicht, weil hier sitzen 500 Leute an Bord. Ich muss weitermachen. So. Und ja, also ich habe da schon so aus den letzten Jahren einfach so ein paar Pakete, glaube ich, auf jeden Fall mitgenommen, wo ich sage, das ist schon auch okay, mal Pausen zu machen und sich mal ein bisschen zu distanzieren davon.
Also quasi, du sagst, sobald es quasi nicht mehr anonymisiert ist, sondern ein Background bekommt, wie zum Beispiel durch jemanden, der es dir zuträgt in Form für die Pressearbeit zum Beispiel, wird es auch für dich emotional viel greifbarer.
Ja, also ich meine, dadurch, dass ich ja diese Sichtung von so und so vielen Fotos und so vielen Videos und sonst was, also ja, alles, wir haben quasi auch so, wir filmen auch die Rettungseinsätze also permanent durch. Das heißt, wenn man dann so viel davon geschaut hat, also auch aus so einer vielleicht Konsumentin-Perspektive, was so Bilder und News und so angeht, stumpft man halt einfach ab. Ne? Also da muss man nicht drum rumreden. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Es würde uns allen hier so gehen, die hier zusammensitzen und allen, die wahrscheinlich zuhören, auch. Aber es gibt dann schon, also jetzt, ich habe Terabyte an Material mir angeguckt. Ne? So. Aber ich habe keine Ahnung, auch es gibt Momente, wie gesagt, genau was du meintest, wenn es dann irgendwie mit irgendwelchen Personen in Verbindung gerät oder ich mich einfach gut in die Lage versetzen kann oder sonst was, dann gibt mir das einfach, also dann merke ich schon, dass mir das Gott sei Dank auch wieder richtig nahe geht. So. Und dann merke ich auch so, okay, so abgestumpft ist man dann hoffentlich doch nicht.
Wie ist das mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aktuell? Sorry, Jasmin, wolltest du was sagen? Oder?
Nee. Ich bin einfach, ich stelle mir das schon heavy vor. So.
Oh, ja. Wollte ich nicht unterbrechen. Wie ist das mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, sage ich mal? Also habt ihr mit Menschen aus dem Rechtsextremismus zu tun, die euch da noch die Arbeit zusätzlich erschweren? Bedrohungen, Drohmails, Drohnachrichten und so weiter, womit ihr dann auch noch zu kämpfen habt?
Also ich würde mal sagen, das, was so das, was auf Social Media abgeht, also dass man sozusagen dort doch in irgendwelcher Form Bedrohungen, Hassnachrichten und Anfeindungen und so bekommt, klar, jeden Tag. Ne? Also wir haben natürlich auch eine einigermaßen große Reichweite, dass das entsprechend auch nochmal ganz viele andere Menschen erreicht und auch entsprechend andere Menschen folgen. Im reellen Leben muss ich sagen, hält es sich tatsächlich in Grenzen. Also es gab mal eine Zeit, das war so 2016, 17 meine ich, müsste ich auch nochmal genauer nachgucken, da gab es so Initiativen, die dann auch aufs Mittelmeer gefahren sind und dann versucht haben, die Boote in Seenot selber zu stoppen mit so einer, also sozusagen ein rechtes Schiff war mal im Zentralmittelmeer, das erinnere ich noch. Okay. Das war ziemlich.
Das ist sogar die identitäre Bewegung.
Also, ja, ich erinnere mich düster.
Ja, ich weiß gar nicht, war das 2017 vielleicht? Irgendwie sowas, ne?
Das war ziemlich genau 2017, weil da habe ich noch gehört, dass denen ihr PayPal eingefroren worden ist, weil die haben extra nochmal die Hand aufgehalten im Internet. Und dann ist wohl, PayPal hat gedacht, da wird Geld gewaschen und deshalb haben sie das Konto eingefroren.
Ach, witzig.
Hätten wir es mal gelassen.
Ich kenne da auch so ein Gerücht, ich weiß tatsächlich nicht so richtig, inwieweit das stimmt oder nicht, aber dass die rausgefahren sind und dann sich deren Lager tatsächlich ein bisschen verändert hat, um es mal nett zu sagen, und die technische Probleme bekommen haben und kurz davor waren, glaube ich, sogar Notruf auszusetzen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Gerücht, ich müsste das nochmal genauer verifizieren.
Ich kenne das Gerücht aber auch.
Ja, ne? Ich war irgendwie, aber stimmt, ne,
aber
stimmt
ich,
das nicht? Und das dann irgendwie ein NGO-Schiff?
Urbaner Mythos oder Postillion, man weiß es am Ende nicht ganz genau.
Ja, Postillion, ja. Glaube ich, ich glaube, also da war irgendwas war schon dran, also dass die auf jeden Fall ein Motorproblem hatten, das weiß ich, aber ob dann wirklich ein NGO-Schiff in der Nähe war, um dann Hilfe zu leisten.
Ich erinnere mich auch dran, ja.
Oder?
Da bin ich mir irgendwie sehr sowas. Sicher, dass
ich finde ja, dass das
selber ein selbstverschuldete Lage sind, dann gerettet werden mussten. Aber die haben ja auch schon super tolle, dumme Aktionen in ihrem gesamten Dasein gebracht. Ja. Ich meine, die identitäre Bewegung hat auch mal, die haben auch mal eine eigene Dating-App versucht rauszubringen und dann halt ganz viel Geld da reingesteckt. Dann war sie fertig entwickelt und haben sie gecheckt, Moment mal, damit können uns ja die bösen Antifa-Super-Soldiers aufspüren und haben das Ganze dann wieder direkt verworfen.
Gut, na, wenn wir jetzt anfangen, alles aufzuzählen, was die identitäre Bewegung an Dummheiten angestellt hat, dann sitzen wir aber in 3 Jahren noch hier.
Na? Bis später, keine Sorge.
Bis später.
Gut, dann, Mattea, habe ich noch eine Frage. Was wünschst du oder halt einfach ihr bei Sea-Watch euch denn so von Politik und Gesellschaft bei dem Thema? Also, ja.
Ja, das ist natürlich, gibt einen ganzen Haufen an Wünschen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich jetzt im Kontext der zivilen Seenotrettung von vornherein immer gesagt haben, dass es natürlich keine Aufgabe ist, die wir überhaupt langfristig machen wollen würden. Und dass es eigentlich natürlich toll wäre, wenn diese Aufgabe grundsätzlich von anderen Menschen übernommen wird, nämlich von Staaten, dessen Verantwortung es eigentlich ist. Das heißt, unsere Kernforderung ist eben eine staatlich organisierte und geführte Seenotrettung im zentralen Mittelmeer. Also dass Staaten wieder das machen, was wir die ganze Zeit machen, dass wir uns verabschieden können. Ich kann irgendwas anderes machen. Weiß ich nicht, irgendwie mir einen anderen Job überlegen. Aber klar, ne? Also das ist so ein bisschen so das Operationelle, was man sich von der Politik auch wünscht. Und das, glaube ich, Gesellschaftliche ist, dass für uns halt klar ist, dass wir sichere und legale Einreisewege fordern, also dass Menschen sich auf dem zentralen Mittelmeer bewegen müssen oder überhaupt über das zentrale Mittelmeer bewegen müssen, liegt einfach daran, dass es keine legalen und sicheren Wege gibt, nach Europa einzureisen. Egal aus welchem Grund die Menschen jetzt tatsächlich ihr Heimatland verlassen oder auch das Land, in dem sie als letztes gelebt haben, verlassen. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir da, oder wir sind der Meinung, alle gemeinsam hoffentlich hier, dass wenn wir dafür sorgen könnten, dass es eben sichere Wege gibt, einen sicheren Ort zu erreichen, ob das jetzt von Afghanistan nach Deutschland, vom Senegal nach Frankreich oder von Mali in die UK ist mir dann erstmal egal. Hauptsache sozusagen, die Leute haben die Möglichkeit, eben nicht diesen Weg auf sich zu nehmen. Also die Menschen aus Afghanistan müssen dann eben nicht mehr über die Türkei und Griechenland, die Menschen aus Mali oder dem Senegal müssen nicht über Algerien, Libyen, das zentrale Mittelmeer, Italien. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass es dort mehr Möglichkeiten gibt, die tatsächlich auch reell existieren, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und dafür kämpfen wir eigentlich mehr oder weniger auch in den Parteien, im Parlament, wo man sich das eben noch so vorstellen kann.
Ja, das ist
noch eine Frage. Klingt nach einem harten Kampf.
Gericht. Ja, es passiert auch nicht so viel, ne? Und ich meine, aber das meinte ich mit vorhin auch dem, was ich meine, also dass es so an so einer wirklich, wirklich nochmal neuen, starken Stimme fehlt in der Gesellschaft. Ja. Weil beispielsweise, was ich auch immer ein total wichtiges Thema finde, ist, dass die Leute, die jetzt beispielsweise, sagen wir mal, aus Mali nach Europa kommen, die haben in der Regel Verwandte in Frankreich, aufgrund von Französisch so und der Vergangenheit oder sonst wie, haben aber niemals die Möglichkeit zu entscheiden, wo sie tatsächlich, in welchen Ländern sie leben wollen. Und allein da fängt es ja schon an. Also wie kann es denn sein, dass ein Mensch nicht entscheiden darf, ob er mit seiner Familie, Verwandten, Freunden, wie auch immer, in einem bestimmten Land leben darf oder nicht? So. Und ich glaube, wir müssten quasi nochmal dahin kommen, dass wir als Gesellschaft einen größeren Aufschrei machen, wenn es da auch darum geht, wo Leute leben dürfen und dass wir dafür sorgen, dass sie dort leben können, wo sie leben wollen. Und da sind wir halt sowas von fernab von.
Ja, ja, ja.
Das also, ist halt auch so das Schwierige, sage ich mal, weil diese Menschen haben halt kein Wahlrecht. Dementsprechend muss man auch als Partei sich nicht darum scheren. Die sind darauf angewiesen, dass Menschen aus unserer Gesellschaft sich dafür interessieren, ihnen zu helfen und dann eben die Politik wählen, die das dann hoffentlich umsetzt. Und ja, und dementsprechend auch alle möglichen bürokratischen Hürden, die dahinter noch stehen. Also es ist ja eigentlich ein enormer Aufwand, der betrieben wird, um Menschen entweder davon abzuhalten, hier hinzukommen, wenn sie dann hier sind, dass sie dann eingeschränkt sind in all ihren Freiheiten, dass sie nicht arbeiten dürfen, dass sie nicht dort leben dürfen, wo sie möchten. Und wir machen uns da irgendwie, also beziehungsweise viel zu viele Menschen machen sich dann Sorgen, dass das ja zu viele Ressourcen verschwenden würde, den Menschen hier zu helfen. Dabei wenden wir unglaublich viel auf, damit irgendwie den Menschen das Leben hier möglichst schwer gemacht wird. Es ist absolut absurd. Und ja, wie gesagt, leider sind flüchtende Menschen nur mal darauf angewiesen, dass die Bevölkerung hier ihnen hilft, weil als Politik muss ich mich erstmal nicht um deren Stimme bemühen.
Voll. Ja, und ich meine, das sieht man ja auch letzten Endes. Also man gewinnt ja auch keine Wählerinnen, wenn man sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzt, muss man ja auch leider mal ganz eiskalt so sagen. Ne? Im Gegenteil.
Ja, im Gegenteil.
Und da.
Wir machen auch alle Parteien leider mit. Also.
Ja, also dann kannst du so grün sein, also ist ja völlig egal, du kannst so viel in deinen Koalitionsvertrag schreiben, wie du möchtest, aber wir sehen ja auch jetzt in der Ampelkoalition, ne, also die Versprechungen, die im Koalitionsvertrag geschrieben worden sind, die klangen auf dem Papier erstmal gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn man schon lange in der Politik ist, weiß man, dass das erstmal schöne Worte sind und dass dann die Taten vielleicht ein bisschen besser beurteilt werden müssen, aber grundsätzlich ist sozusagen in der Regierung sehen wir keinerlei Veränderung, ne? Also überhaupt gar nicht. Also wir sehen keinen Schritt in Richtung mehr Möglichkeiten, sicher und legal einzureisen, keinen Schritt in Richtung Bemühungen einer europäischen Seenotrettungsoperation, keinen Schritt in Richtung Evakuierungsmaßnahmen aus Libyen, keinen Schritt in Richtung Beendigung der Zusammenarbeit mit Libyen etc.
Ja, aber weil eben die Bevölkerung da auch nicht mitzieht, also
ja, genau.
Ja. Also es ist halt interessant, weil ich glaube halt schon, also natürlich haben viele Menschen Grünen gewählt, weil zu dem Zeitpunkt der Bundestagswahl natürlich sozusagen das Thema der Grünen einfach nochmal viel mehr Aufmerksamkeit hatte, als vielleicht jetzt auch heute wieder. Aber ich glaube, viele Menschen haben vielleicht auch Grün gewählt, ich weiß es nicht, ich gehöre nicht dazu, aber
ich gebe es zu, ich war es. So, ich habe
Weil sie.
Hat das keiner gesagt?
Was?
Ja, Hakon. Christian, kannst du ihn mal ausschalten? Nee? Okay. Ja, red weiter.
Ich werde hier nicht live gecancelt.
Tja, leider. Das war nicht so.
Grün wählen ist okay.
Also, es gibt ja Schlimmeres, das muss man auch mal festhalten.
Ja.
Was ich aber sagen wollte, ist, dass ich glaube, auch viele Menschen Grün gewählt haben, in der Hoffnung, dass es eine Partei ist, die A, Potenzial hat, tatsächlich auch eine Regierungspartei zu sein. Deswegen wählt man dann vielleicht nicht links, fair enough, finde ich strategisch gar nicht so doof, sich das so zu überlegen. Und die B, dem Klima und sonst was sozusagen auch menschenrechtliche Fragen im Blick hat. Und ich glaube schon, dass die Grünen auch ihre Stimmen denjenigen zu verdanken haben, die genau das von den Grünen erwarten. So. Und deswegen finde ich das eigentlich schwierig, weil wenn du einen Regierungsauftrag hast, wie in dieser Ampelkoalition jetzt wieder da ist, und du sozusagen Wählerinnen hast, bin ich mir ziemlich sicher, in deinem Pott hast, die genau das von dir erwarten, musst du halt auch liefern. So. Und über die Grünen lässt sich wahrscheinlich ewig lange streiten, aber letzten Endes schwierig.
Anderes Thema, andere Zeit sozusagen. Heute würde ich es ja auch nicht mehr wählen. Aber tatsächlich macht die Regierung, ja, also ich sehe aktuell aus der Bevölkerung kein Grund, dass das Thema in die Politik geht, weil das, was ich wahrnehme, ist eine unglaubliche Borniertheit der Menschen, wie ein geflüchteter Mensch zu sein hat. Ne, der darf maximal ins nächste Land gehen, wo gerade mal nicht geschossen wird. Wenn er dann schon weitergeht, also zum Beispiel ne, diese, wir kennen das Prinzip der Freizügigkeit. Wir können in Europa eigentlich nahezu überall hinreisen ohne Probleme. Wenn jetzt aber jemand sagt, er möchte vielleicht lieber in Deutschland leben als in Ungarn zum Beispiel, dann ist es auf einmal eine Frechheit, die sich dieser Geflüchtete erlaubt und man erwartet so eine Form von Dankbarkeit von den Leuten. Einfach so eine Dankbarkeit, so ein Geflüchteter muss in der Wahrnehmung von vielen Menschen, muss quasi auf allen Vieren an die deutschen Grenzen robben, muss sich dort verneigen und muss sagen, bitte, bitte, muss so in Lumpen gekleidet sein, der muss sehr arm sein und dann ist es so, der demütige Geflüchtete, den der Bild-Zeitungsdeutsche auch so aufnehmen würde. Und das finde ich, das ist halt einfach schon mal der komplett falsche Ansatz. Jetzt gesetzt den Fall, dass da wirklich Leute mit ihrem Auto aus der Ukraine geflüchtet sind, ja selbstverständlich, hätten sie laufen sollen alternativ. So, das würde doch jeder genauso machen. Wenn ich das Land verlassen muss und ich habe ein Auto, egal was für eins, dann setze ich mich doch da rein und fahre weg.
Ja, aber wenn sie auch kein Auto haben, dann haben sie halt ein Smartphone. Ne?
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Frechheit. Wie können sie es wagen?
Dann haben sie halt noch die Brosche,
Luxusgegenstand.
Der Oma oder so.
Das wollte ich auch gerade sagen. Diese Smartphone-Diskussion ist wirklich auch, die geht ja ewig lang. Also das ist ja wirklich lächerlich. Wahnsinnig.
Ist einfach, als ob ein Smartphone, also weiß ich, vielleicht sind das ja verschiedene Lebensrealitäten, aber ein Smartphone ist eigentlich heutzutage nicht unbedingt sowas Besonderes mehr. Ne?
Vor allem ist es halt so, dass beispielsweise in Syrien, die haben Smartphones, die sehen ähnlich aus wie unsere, sind aber wesentlich günstiger und haben halt wesentlich weniger Funktionen. Und selbstverständlich, wenn ich die sehe, dann assoziiere ich erstmal als wohlstandsverwahrloster Deutscher. Ja gut, das wird jetzt auch so ein 500-Euro iPhone sein oder so. Und in Wirklichkeit ist, oder ein Samsung-Handy oder sowas. Und dann ist es halt am Ende eigentlich so ein 50-Euro-Ding, womit man halt telefonieren kann und SMSen schreiben kann. Bei WhatsApp wird schon schwierig.
Aber der Standard-Grillfackel-Gerd, der denkt ja, die Leute in Syrien, die leben alle noch in Höhlen oder so. Das ist ja noch viel komplexer. Dass es da Großstädte gibt. Ne, dass die da ein ganz normales Leben geführt haben vor dem Krieg, so richtig mit Nightlife und allem Möglichen, die Idee gibt es ja gar nicht. Die waren ja alle Beduinen, die maximal in Zelten gehaust haben. Ja. Und auf einmal kommen die, wo auf einmal ein Smartphone dabei, wo kommt das denn auf einmal her? Das ist der absolute Wahnsinn. Die gegeben haben. An der Grenze.
Von einem Deutschen weggenommen.
Wahrscheinlich.
Ein deutscher Rentner.
Ein deutscher Rentner haben es weggenommen. Also und ich meine, ja, ich glaube, das meine ich ja mit letztendlich, wo wir am Anfang auch gesprochen haben, ne, sozusagen mit, man muss man muss bereit sein, Dinge auch abgeben zu können, also Macht abgeben zu können. Und das finde ich ist so super interessant in der Debatte, weil sozusagen immer wenn Leute sagen, ja, ich kann hier mit Einwanderung habe ich nichts am Hut, weil die nehmen uns alles weg. Das ist ja der größte Krux überhaupt, weil letzten Endes die Menschen, die nach Deutschland kommen, die Asylanträge stellen, die hier im Asylverfahren sind, etc. pp., haben erstmal jahrelang nicht die Möglichkeit zu arbeiten. Keiner nimmt hier irgendwem Jobs weg, ja. Also das finde ich, ist dieses Argument wirklich, ich finde es einfach so schamlos, das zu benutzen, weil wir letzten Endes eine ganz andere Problematik haben in dieser, also in sozusagen dem Themenfeld Job wegnehmen oder nicht, nämlich dass hier Menschen sind, die ausgebildet sind, die teilweise eine riesige Bereicherung natürlich sein könnten für den Arbeitsmarkt etc. pp., nicht die Erlaubnis haben, in Deutschland zu arbeiten. Und dann kommt mir irgendwie so ein Heinsel und sagt mir irgendwas so, ja, der nimmt mir die Arbeit weg, wo ich mir denke, also, ne, und da fragt man sich so, okay, was soll man machen? Soll man die Leute aufklären?
Die muss man tatsächlich mehr informieren? Das ist,
also ich weiß halt nicht sozusagen, wie man, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt überlege, dass das, ich meine, nicht alle kennen sich asylrechtlich aus. Nicht, ich glaube nicht, dass die ganze deutsche Bevölkerung weiß, dass Menschen, die Asyl beantragen, in erster Linie erstmal gesperrt sind und keiner Arbeit nachgehen können und sich sozusagen auch dann nicht die offiziellen Wege suchen dürfen und können, um an Geld oder an zusätzliches Geld zu kommen. Und dann denke ich mir auch so, okay, vielleicht denkt dann der Heinz irgendwie aus dem Sauerland, was weiß ich, woher, ist er mir egal, woher, dass er, dass ihm da jemand seinen Job wegnimmt, weil er einfach keine Ahnung hat. Und ich will mir aber auch einfach nicht im Klaren, wie man die Leute auch dann in irgendeiner Form so informiert, dass die vielleicht auch diesen Schwachsinn nicht mehr von sich geben. Aber vielleicht bin ich da auch dann wiederum zu optimistisch, dass man das überhaupt hinkriegt.
Ist leider ein sehr komplexes Thema, so was Ängste angeht, die Leute natürlich haben, und dann bekommen sie Unbekanntes vorgesetzt, ne? Also hochkomplexe Fragen unserer Zeit. Und da kommen natürlich so Flötenspieler von extremistischen Parteien, die einfach dann sagen, ja, da hast du schon recht, das ist ein Riesenproblem und der Ausländer hat übrigens Schuld. So, Frage beantwortet. Und jetzt finden wir die alle doof. Na, das ist also einfache Antworten auf hochkomplexe Themen. Das gibt es ja leider auch nicht erst seit gestern.
Ja.
Und da kannst du tatsächlich nichts machen als aufklären. Das ist sehr anstrengend. Ich habe das eine Zeit lang in einem Verein gemacht im Internet. Wir haben den Leuten quasi die Wahrheit auf dem Silbertablett hingelegt, gerade bei so rechten Fakes. Und die wollten es stellenweise halt trotzdem glauben, weil es ihnen gepasst hat. So Confirmation Bias mäßig. Und das ist eine super schwierige Aufgabe, aber wir dürfen die eigentlich nicht einstellen, weil wenn wir es einstellen, dann überlassen wir den Rechten ja komplettes Feld und das kann es am Ende des Tages auch nicht sein.
Ja. Und das Ding ist halt, wenn die Menschen nicht, oder wenn sie arbeiten, dann nehmen sie halt irgendwie den Job weg, und wenn sie nicht arbeiten, dann leben sie halt von unserem Sozialsystem, und das ist dann auch falsch.
Und, nee, das ist ja... Das ist ja Schrödingers Migrant, ist das ja. Der ist ja auf der einen Seite ist arbeitsunwillig und unterqualifiziert, und auf der anderen Seite nimmt dir ja den Job weg.
Ja, weil der einfach, der ist einfach bereit, Sachen zu tun, die bist du einfach nicht bereit. Ne?
Weil ein paar Mark 50 machen die alles hier.
Und wenn man die halt auch bezahlt, dann geht auch immer 100% von dem, was sie dann als Gehalt bekommen, immer ins Ausland. Und, und dann ist das Geld halt weg, ne? Dann zirkuliert das halt woanders rum, weil so funktioniert ja auch die Finanzwirtschaft. Dass
da
der
Euro ist ja
Ne, den kann man ja auch, den kann ich, also ich kann ja auch in, keine Ahnung, in Syrien mit Euros bezahlen, ne, in jedem Laden. Kennt man
da kann die 50-köpfige Familie in Syrien da haben, kann da 3 Wochen von leben von dem Geld.
Ich kann ja auch hier in Deutschland mit Yen überall bezahlen, ne, oder Yuan, Dollar, ne, weil so funktionieren ja Währungen. Und ja, das ist halt eben so das Irre, dass wenn das tatsächlich auch wirtschaftlich ist, es total dumm, Menschen nicht zu helfen, weil beispielsweise in vielen Ländern in Afrika da sind zum, oder in Ostasien und Südasien, da sind die Arbeitsbedingungen so schlecht, dass die Menschen, ne, was sagt der FDPler, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind in der Firma, ja, dann geh doch woanders hin. Ja, und viele Menschen denken sich, ja gut, okay, dann gehe ich woanders hin, nämlich nach Europa. Und dementsprechend müssen sich die Firmen dort überlegen, ja gut, dann müssen wir die Leute irgendwie hier behalten. Wie machen wir das? Wir verbessern die Arbeitsbedingungen. Das ist aber ungünstig, will man ja eigentlich nicht. Und dann gibt es einen praktischen Trick, nämlich Europa macht die Grenzen zu und dann müssen halt die Firmen im Ausland auch nicht die Arbeitsbedingungen verbessern und können die Leute weiter in ihrem Lohn drücken und noch mehr aus denen rauspressen. Und das Tolle ist, dass dann die Unternehmen sich hier denken, ja gut, wenn die Arbeitsbedingungen im Ausland so schlecht sind, dann können wir halt die Jobs outsourcen und dementsprechend verlieren dann Menschen in Europa die Jobs, die sie, naja, nicht mehr haben, weil sie halt für eine Politik gestimmt haben, die die Grenzen geschlossen hat. Deswegen, wenn die Grenzen offen sind, dann können die Menschen von anderen Kontinenten hierhin kommen. Die Arbeitsbedingungen müssen sich im Ausland verbessern und gleichzeitig können die Unternehmen hier in Europa nicht so leicht outsourcen, weil die Arbeitsbedingungen im Ausland sind nun mal besser geworden und das lohnt sich nicht mehr so.
Und, das und ist deshalb so müssen wir Großkonzerne enteignen. So. Ja. Ganz Jasmin, einfach. Hast du noch einen Punkt auf deiner Liste?
Oh, wir sind jetzt sehr abgeschweift. Jetzt bin ich unsicher, ob ich das zum abgeschweiften Thema noch was sagen soll. Aber ja, also Deutschland macht halt generell nichts gegen Rassismus, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir haben eine AfD, die Ansehen kriegt. Wir haben eine Polizei, die offen rechts ist. Ich meine, das Beispiel jetzt Uri Jalloh, oder, wo die Ermittlungen wieder eingestellt wurden. Also es ist halt, Deutschland macht da halt auch nichts. Also es ist halt, ja, deswegen ist dieser Kampf nur noch schwerer aufzuklären und zu sagen, hey, you know, der Ausländer, der jetzt neben dir wohnt, das ist nicht der Böse. So. Also das, wir haben ein Problem in Deutschland, was mit Menschen zu tun hat. Aber das sind nicht die bösen AusländerInnen. Das ist dann halt der Harald, der sich im Nazidorf verschanzt mit den anderen. Also das, ja, es ist halt ein anstrengender Kampf, weil Deutschland stellt sich nicht klar hin. Und das als Land mit so einer Vorgeschichte. Und das ist sehr ermüdend. So. Und ich glaube, das erschwert halt auch zum Beispiel Sea-Watch die Arbeit. Ja, also ich wusste gar nicht so viel über euch. Zum Beispiel, dass ihr komplett von Spenden lebt. Das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt in meiner kurzen Recherche herausgefunden. Und ich glaube, in einem anderen Deutschland würde man vielleicht mehr davon hören und es würde nicht nur von Spenden leben.
Ja, also ich glaube, das ist auch die Frage, inwieweit man sich finanzieren möchte. Ne? Also so zum Beispiel für uns ist halt klar, dass wir staatliche Finanzierung insofern gar nicht akzeptieren können, weil wir ja letzten Endes die Seite des Staates auch, also mehr oder weniger dazu bringen wollen, ihren eigentlichen Job zu machen. Und es kann halt eben nicht sein, dass der Staat dann anfängt, Gelder zu bezahlen, damit halt andere die Drecksarbeit machen, auf gut Deutsch. Und das passiert ja sozusagen schon in ganz vielen anderen Momenten eigentlich in der ganzen globalen Welt so. Aber ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, woher soll man sich finanzieren? Also Spenden finanziert heißt aber auch beispielsweise, dass man zum Beispiel mal einen Förderungsantrag schreibt und mal eine Förderung von einem Fördertopf bekommt etc. Aber letzten Endes, woher soll man denn das Geld beziehen? Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage auch für ganz viele aktivistische Gruppen und Organisationen, weil letzten Endes, wenn man doch eine staatliche Aufgabe übernimmt, dann kann man sich ja nicht dafür vom Staat bezahlen lassen. Also das funktioniert ja rein in der politischen Logik nicht.
Ja gut, das macht die Kirche halt ständig, ne? Also.
Ja, aber das machen, also sozusagen ist das ja, ich glaube, das machen ganz, ganz viele und ich glaube auch, dass das gar nicht eine große Debatte tatsächlich ist, sondern dass es so ein bisschen einfach, ja, vielleicht einfach mal hier so ein bisschen einfach so stillgeschwiegen wird oder so, aber ich glaube, das ist schon ein relevantes Thema. Also man muss sich schon überlegen, inwieweit akzeptiert man eigentlich sozusagen einfach Aufgaben zu übernehmen, die nicht die eigenen sind. So. Und da bin ich, glaube ich, dann auch, habe ich eine ganz klare Haltung. Das heißt nicht, dass staatliche Gelder nirgendwo fließen dürfen, aber die dürfen halt nicht in irgendwas fließen, was sozusagen eigentlich das versucht zu beseitigen, was der Staat aber eigentlich gerade erst veranstaltet hat. So. Das ist ja völlig paradox.
Es ergibt ja keinen Sinn, dass man auf der einen Seite Frontex finanziert, auf der anderen Seite auch euch.
Ja. So. Irgendwie schräg, oder? Also es wäre doch eine komische Welt. Aber ich meine, also...
Da hätte ich jetzt aber nochmal eine fiese Frage, und zwar, wie sieht es denn aus seitens der Leute in Libyen, also die libysche Küstenwache, das Wort ist vorhin gefallen. Mhm. Werden die von Frontex irgendwie also noch finanziell mit unterstützt? Weiß man da was? Oder ist das wirklich so eine Top-Secret-Sache?
Nee, so Top-Secret ist das alles nicht. Also die sogenannte libysche Küstenwache wird von der EU finanziell unterstützt. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also die wurde auch sozusagen in Abkommen mit Libyen, vor allem eben zwischen Italien und Libyen, in schon einer ganz langen Geschichte auch dieser beiden Staaten, selbst schon unter Gaddafi in den 90ern und Anfang der 2000er, war sozusagen die Beziehung Italien und Libyen eine ganz wichtige, gerade aufgrund von Öl und so weiter und so fort. Und die sogenannte libysche Küstenwache wird eben aus europäischen Geldern mitfinanziert, beispielsweise die Schiffe, die diese Küstenwache betreibt, sind ehemalige europäische Küstenwachschiffe. Erst kürzlich wurden italienische Schiffe nach Libyen geliefert. Also letzten Endes, was wir dann halt sozusagen sehen, ist genau das, worüber wir eigentlich gerade gesprochen haben.
Ja.
Die EU zahlt der libyschen Küstenwache Geld in Form von Ausbildung des Personals, in Form von Material etc. Und sorgt dementsprechend damit sagen, dafür,
dass dass eine ausländische Küstenwache den stolzen, rechtschaffenen europäischen Bürgerinnen und Bürgern die Jobs klaut. Das ist für mich sehr abgekartet.
Ich meine, jetzt haben wir, also letzten Endes sind das halt entwicklungspolitische Gelder, die, also so wie in Olbam, Libyen beispielsweise, fließt ja auch ein Arsch voll Kohle auf gut Deutsch, die aber letzten Endes dann natürlich unsere europäischen Werte versuchen zu verteidigen, bladidadidadida, und die versuchen sozusagen dann im Namen der EU und mit Geld der EU eben diesen Grenzschutz auch hochzuhalten. Und ich glaube, diese Beispiele, also wenn man richtig eintaucht mal in die EU-Förderung, was ich tatsächlich nicht getan habe und keine Expertin dafür bin, dann sieht es richtig finster aus. Also weil sich das allein mal geografisch auf einer Karte anzuzeigen, wie viele Gelder wo in welche Bereiche fließen, gerade für Grenzschutz, gerade für Fluchtursachen und Bekämpfung und für all diese wunderschönen Triggerbegriffe, ist schon ein harter Tobak. Also das finde ich schon, ich glaube, es ist einfach zu komplex, dass Leute sich damit gerne auseinandersetzen. Und das ist der Trick dahinter. Man macht es einfach so kompliziert.
Ja, Wahnsinn. Das ist eigentlich die bitterste Pille, die heute gefallen ist, dass quasi nicht nur euer Engagement sich selbst tragen muss, sondern dass die Leute, die gegen euch arbeiten, kannst du ja nicht anders sagen, dass die einfach von unserer Friedensnobelpreis führenden Europäischen Union auch noch querfinanziert werden. Aber ich muss zugeben, es überrascht mich eigentlich nicht.
Ja.
Also ich meine, das ist sozusagen, wie gesagt, ja, so wie der EU-Türkei-Deal sozusagen ja auch aus deutsch-österreichischer Feder stammt, stammt quasi die sogenannte libysche Küstenwache eben auch aus europäischer Feder so. Und die ganzen Ideen, also auch was sozusagen EU-Mitgliedstaaten vorhaben im Kontext von Tunesien, dass man dort irgendwelche Anker, sogenannten Ankerzentren aufbaut, wo man erstmal die Migrantinnen und Migranten dort vor Ort ins Asylverfahren steckt. Und wenn sie dann asylberechtigt sind, dann erst nach Europa sicher und legal kommen lässt. Und bis dahin übernimmt sozusagen der tunesische Staat den Rest. Das sind alles solche Geschichten. Also ich glaube, man muss das schon sehr sachlich auch betrachten. Ich finde es auch richtig, sich das irgendwie wissenschaftlich und ordentlich und vernünftig und nicht unbedingt super polemisch immer alles anzugucken. Aber summa summarum muss man halt einfach feststellen, dass wir gerade im entfernteren, im externalisierten Grenzbereich Europas einfach wahnsinnig viele Gelder reingeschmissen hat, um eben dafür zu sorgen, dass Europa nicht erreicht wird, egal von wem. Und dann ist es wirklich egal, ob das der Afghane ist, der von den Taliban verfolgt wird, ob es der Senegalese ist, der vielleicht irgendwie wirtschaftlich seine Familie versorgen muss, oder whatever, ob es der die Frau aus Mali ist, die aus politischen Gründen das Land verlassen muss. Es ist scheißegal. Hauptsache die Grenze hält die Person auf. So. Und Hauptsache, das Geld fließt in diesen Grenzaufbau. Und das hat, dieser Grenzaufbau hat halt unterschiedliche Facetten. Der hat die Facette von dem EU-Türkei-Deal, der hat die Facette von einer libyschen Küstenwache, der hat die Facette von Border Guards, die in Libyen ausgebildet werden, der hat die Facette von einem Gesetz in der Wüste der Sahara etc. Also da können wir noch lange drüber reden.
Ich habe zu Afghanistan habe ich sogar noch eine Geschichte, wie man quasi Leute wieder aus dem Land bekommt, die schon da sind. Und zwar, das war 2016, hatten wir einen Vater und einen Sohn aus Afghanistan bei uns in der Einrichtung. Und die sind, wie man das so gemacht hat, die sind vorgegangen und die wollten die Familie nachholen. Das war der klassische Weg, den man damals gehen wollte. Und der wurde ja geschlossen. So, dieser Familiennachzug wurde ja zumindest zeitweise gestoppt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile wieder machbar wäre. Und jetzt saßen die beiden so in Deutschland fest und saßen natürlich auch in dieser Einrichtung fest, wo natürlich auch Behördengänge sehr kompliziert waren und sehr lange gedauert haben. Ne? Also man hat es den Leuten wirklich nicht leicht gemacht, in Deutschland irgendwie Fuß zu fassen. Und dann gab es ein Programm, staatlich kombiniert, ich glaube in Verbindung mit dem Roten Kreuz, aber was genau die Rolle von denen war, kann ich jetzt nicht sagen. Die haben den Leuten aktiv Geld angeboten. Die haben gesagt, wenn ihr in euer Heimatland zurückgeht, dann zahlen wir euch jetzt hier 5.000 Euro Cash auf die Kralle. Das Geld kriegt ihr natürlich erst, wenn ihr da seid. Ne? Wir machen das mit euch, machen mit euch einen Deal. Ihr fliegt nach Hause.
Wo endet? Wo die Geschichte wohl endet, frage ich mich.
Ja, in Afghanistan, alle beide. Ja,
also, mit 5.000 Euro oder ohne?
Das ja, sind mit, die, aber das gibt ja tatsächlich die Programme, das sind diese AVVR, es ist ein Voluntary Return, AVR, AVVR, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber das sind die, die Programme, die tatsächlich von der IOM auch durchgeführt werden, also von der Internationalen Organisation für Migration, wo du beispielsweise, wenn du in Libyen bist, kannst du am Assistant Voluntary Return Programm mitmachen und dann wirst du sozusagen auf Kosten der IOM dann sicher in dein Heimatland zurückgebracht. Cool. Und das gibt es einmal und dann gibt es noch was anderes Zweites, wenn wir jetzt gerade schon bei so tollen bürokratischen Sachen sind, nämlich den ETM, das ist der Emergency Transit Mechanism. Evacuation Transit Mechanism, so heißt der. Und da wirst du aus dem, zum Beispiel aus einem libyschen Haftlager evakuiert und dann wirst du aber erstmal nach entweder Ruanda oder in den Niger gebracht, um dort dein Asyl Status festzustellen, also sozusagen wieder in den Süden zurück, statt in den Norden nach oben. Und dann wird da dein Asylstatus festgestellt und dann können Mitgliedstaaten oder beziehungsweise Staaten allgemein, also auch Kanada, die USA und so weiter und so fort, können dann sozusagen Kriterien aufschreiben, ich sage jetzt mal ganz platt, welche Migrierenden sie gerne hätten. Und dann sind die im Rahmen dieses Evakuierungsprogramms, werden sie dann irgendwann nach Kanada, Deutschland oder sonst was evakuiert. Und das Kontingent dieser Staaten ist so gering, das kann man sich ehrlich gesagt nicht glauben. Und das sind die schönen, sicheren, legalen Fluchtwege, von denen Europa immer redet, unter anderem.
Die USA machen das auch so. Also die nehmen auch 50.000 Flüchtende oder so jährlich auf, was halt eine verschwindend geringe Zahl ist. Wenn man bedenkt, dass die USA praktisch halb so groß sind wie die EU von der Bevölkerungszahl her sind. Und ja, und da wählen die dann auch selbstverständlich.
Die Polen haben damals auch gesagt, die würden Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufnehmen, aber nur wenn es weiße Christen sind.
Mhm. Wie überprüft man das? Schädelvermessung wahrscheinlich.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war, ja, I don't know.
Und das ist das Problem dabei. Ja, ich wollte auch noch sagen zu sogenannten, diesem Mythos Wirtschaftsflüchtlingen. Das sind häufig Menschen in Afrika, die ihr Land verloren haben, wo sie mit ihrer Familie und ihren Vorfahren hunderte Jahre lang gelebt haben. Und dann kam irgendwann plötzlich ein Bürokrat vom Staat, hat gesagt, pass auf, ihr seid hier jetzt alle illegal, weil das Land gehört jetzt hier Monsanto oder Nestle. Und dementsprechend habt ihr jetzt hier ein paar Tage Zeit, eure Sachen zu packen und zu verschwinden. Und oder die Leute bleiben und dürfen dann 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für einen Hungerlohn arbeiten. Und dementsprechend entschließen sich die Menschen, die Flucht zu ergreifen, weil tatsächlich, wir erinnern uns an Lützerath, Eigentumsrechte werden mit Gewalt durchgesetzt. Und diese Gewalt unterscheidet sich dann auch mal ganz gerne gar nicht von der Gewalt zum Beispiel von so einem islamischen Staat, wenn der die Menschen vertreibt und dementsprechend ziehen die Leute los, flüchten und hier gelten sie dann als Wirtschaftsflüchtlinge, die hätten ja auch bleiben können und einfach arbeiten können, so wie wir, und sich Wohlstand aufbauen können, weil das ist ja dann total möglich ohne Demokratie, Sozialsysteme und Gewerkschaften und so weiter.
Man darf halt auch nicht vergessen, die Leute, die nehmen jetzt nicht ein Kreuzfahrtschiff und haben da eine geile Zeit. Also das ist eine gefährliche Reise, bei der viele sowieso schon umkommen, durch Hunger, durch, you know, wenn ein Sturm aufkommt, whatever, so viele Gefahren. Das ist nicht einfach so for fun. Also wenn jemand diese Reise auf sich nimmt, dann meint die Person ernst. Dann war es am anderen Ort halt nicht so kuschelig. Und dann, dass es da so ein Pushback und so eine, ja, Abwehr gibt gegen diese Menschen. Also werde ich nie verstehen.
Selbst wenn sie es tun würden, wo wäre eigentlich der Unterschied, ist ja die Frage.
Ja.
Wir hatten bei uns zwei Familien aus Myanmar, die bei uns gelebt haben. Und ich habe erstmal überhaupt gucken müssen, wo zum Teufel liegt denn dieses Land? Ne? Noch nie vorher gehört, sinngemäß, wie so ein richtiger Deutscher. Kenne ich nicht, gibt's nicht. Ja. So, die sind natürlich auch mit dem Flieger gekommen. Nicht direkt von Myanmar, sondern die haben ein, zwei Umwege genommen. Aber die haben sich halt, die hatten halt zum Glück das Geld, um das Land zu verlassen mit dem Flieger, Gott sei Dank, weil die gehören zu den Rohingya, heißen die, glaube ich. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ist auf jeden Fall eine Minderheit, die in Myanmar gejagt wird, bis hin zum Tod. Und was hätten die denn machen sollen? Hätten die laufen müssen oder was, damit ihre Flucht quasi legitim ist? Also.
Ja, ich meine, das ist ja auch wieder so ein bisschen der Punkt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ne? Dass quasi wie so eine Checkliste, dass eine bestimmte Person nur dann eligible für Asyl und Menschenrechtsschutz ist, wenn sie XYZ mehr oder weniger abgehakt bekommt. Mhm. Und ich glaube, das ist ja genau das, wo wir wieder ganz am Anfang sind. Warum beschäftigt man sich mit solchen Themen? Nämlich eben genau, weil das nicht der Fall ist, sondern es ist vollkommen irrelevant, ob Menschen im Porsche hierher kommen oder im Flugzeug oder auf einem Schlauchboot oder sonst wie. Also mir ist es persönlich nämlich erstmal egal, sondern es geht einfach darum, können wir dafür sorgen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben? Wie können wir dafür sorgen, dass, weil das eben der Fall ist in unserer Gesellschaft so und auch in unserem Land Deutschland in der Regel, wie können wir dafür sorgen, wenn das nicht der Fall ist, dass wir dagegen angehen können und dass wir Menschen darauf aufmerksam machen können, dass wir da noch viel in der Zukunft machen müssen. Und ich glaube, man muss jetzt einfach sehen, dass wir uns weiter, also Migration, und das finde ich eigentlich ist das Spannendste auch an dem Themenfeld, weil wir vorhin dann ja auch drüber geredet haben, warum genau das. Migration begleitet die Welt schon viel, 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 viel länger als jedes andere Thema oder vielleicht nicht jedes andere Thema, aber als viele der Themen. Und ich glaube, wenn wir nochmal jetzt auch, weil wir über die Grünen geredet haben etc., uns nochmal anschauen, warum Menschen sich denn auf die Flucht begeben, dann ist es einerseits natürlich, dass Länder weg, also nicht mehr im Eigenbesitz sind, aber auch, dass Dürreperioden länger werden, dass sozusagen das, was die Agrarwirtschaft abwirft, nicht ausreichend ist. Und wir werden einfach mit den Klimaveränderungen in näherer Zukunft uns noch vor ganz anderen Herausforderungen sehen. Und ich glaube, dass es spätestens jetzt der Zeitpunkt ist, sich Lösungen zu überlegen. Denn das wird nicht einfach weggehen. Egal, wie viel Geld man reinstopft in Küstenwachen, egal, wie hoch man Grenzzäune baut, es ist vollkommen egal. Weil wir werden uns in naher Zukunft sehr viel mit dem Thema Migration beschäftigen.
Müssen.
Also da führt sozusagen kein Weg dran vorbei, denn das bringt diese Klimaveränderung auch mit sich. Und das muss Leuten klar sein. Und da muss man jetzt aufpassen, man muss A, die Lösung finden und B, muss man aufpassen, dass man das eben nicht als mahnenden Vorboten nimmt, um jetzt schon grenzschützende Maßnahmen zu ergreifen, sondern im Gegenteil, man darf nämlich damit jetzt nicht Angst schüren und Hetze schüren, sondern man muss damit jetzt schon anfangen, Lösungen zu finden, damit man in 10, 20, 30, 40, 50, 100 Jahren hier in einer Gesellschaft lebt, in der alle Essen auf dem Tisch haben, werden wir natürlich nicht, aber in der sozusagen möglichst viele Menschen Essen auf dem Tisch haben und wir gucken können, dass Menschen die gleichen Rechte haben. Darum geht es eigentlich so. Und deswegen ist die Zukunft so wahnsinnig wichtig.
Ich glaube, was für mich auch ein wichtiger Punkt dann ist, ist die Integration, weil ich finde, das ist einfach Trash in Deutschland zum Großteil. Ich habe es jetzt von meinem eigenen Vater, zwar in der Schweiz, miterlebt, dass halt sein Also der war Lehrer in Pakistan und das hat halt nichts gezählt in der Schweiz. Also ich weiß es gar nicht, Hakon, da kannst du bestimmt noch mehr sagen. Wie ist das, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Pakistan oder so kommt? Wie wird das hier gehandhabt? Weil ich glaube, das ist hier ähnlich, dass manche Dinge nicht anerkannt werden. Und das ist halt, also ja, super. Dann sind sie endlich an dem Punkt, die Leute, dass sie arbeiten können, vielleicht von ihrem Status her. Und dann wird aber nichts anerkannt. Also es ist halt eigentlich nicht so einfach, dass sie einfach die Jobs wegnehmen. Das würde mich mal wundern nehmen.
Ich habe da jetzt gerade den Fall, der bei Twitter rumging, von einer Lehrerin, glaube ich, aus Syrien, glaube ich. Und sie hat halt ihr Zeugnis aus der 12. Klasse mitgebracht, um das vorzuzeigen. Genauso, glaube ich, auch mit anderen Dokumenten, die einen höheren Abschluss ausweisen. Aber sie hat halt nicht das Zeugnis aus der 10. Klasse. Und deshalb, ja. Passt das halt.
Da muss man halt auch dran denken, wenn ihr mal flieht, dann habt ihr immer den Leitsordner mit euren Leistungsnachweisen unterm Arm, ne? Das ist ganz wichtig, sonst seid ihr nämlich.
Ja, heute nicht. Noch sortiert, tatsächlich. Ja.
Alles schön einlaminieren.
Den mit Abschlüssen, den habe ich direkt hier in der Tasche.
Ich würde euch vorschlagen, ihr laminiert das ein, ihr wisst nie, wo ihr landet und was für ein Dreck da rumfliegt. Und am Ende kann man eure Note in Sozialkunde nicht mehr lesen aus der 9. Klasse, das wäre schade.
Direkt auf den Rücken tätowieren, das Abschlusszeugnis.
Es ist halt so traurig und dann hast du halt, ich nehme Harald als Beispielname, sorry, falls es einen Harald gibt. Also es ist halt dann so, ja nee, die wollen da nicht arbeiten und dann machen die das ja da gar nicht richtig. Und ja gut, die wollen so, aber Deutschland ist halt, was Integration angeht, scheiße. Und dann, wenn die Integration nicht klappt und da halt keine Brücken gebaut werden und so, dann verhärten sich halt diese Fronten. Dann ist da mehr, halt einfach kein Verständnis für die andere Seite. Und dann sind es zwei verschiedene Lager. Und ich glaube, Integration ist ein Riesenthema, was in Deutschland einfach extrem hinkt. Also extrem. Und dann sagt man, ja, die sitzen immer nur beieinander, ja. Also, wie würdest du reagieren, Harald? Also,
bei uns dürfen die nicht arbeiten. Also ich habe ja in der Erstaufnahme gearbeitet, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, nicht in der GU, sondern in der...
Niemand den Job klauen.
Nein, die wollten stellenweise. Ich habe einen Bewohner gehabt, ich könnte ihn anonymisieren und ihn einfach Mohammed nennen. Ja. Niemand würde wissen, ob der vielleicht wirklich so heißt. Der hat quasi illegal am Ende in der Kleiderspende mitgeholfen. Also der hatte keine Arbeitserlaubnis, woher auch, hat er natürlich beantragt, kriegst du aber einfach nicht, solange du noch in der Erstaufnahme bist. Und der hat quasi, der hat sich mit, ich will jetzt nicht sagen mit Gewalt, aber er hat sich wirklich illegal in die Kleiderverteilung reingeschlichen, damit er da den Leuten helfen kann, diese Sachspenden, die ja gekommen sind, zu sortieren. Also der hat, glaube ich, der hat einfach wegen seinem Status dann gelogen oder so, keine Ahnung, weil ich weiß es nicht mehr. Aber so war das. Wir hatten da einen Haufen Jungs gehabt, die rumgesessen haben. Die haben alle gesagt, ey, gebt uns eine Aufgabe. Komm, hier, irgendwas, was wir hier machen können. Irgendeine Kleinigkeit. Und dann musstest du sagen, ja, geht nicht, wegen der Versicherung. Dann lachen die dich halt aus. Ja, willkommen in Deutschland. Wenn ihr mir eure Steuernummer kurz sagen könntet, dann würde ich das kurz eintragen. Also es ist nicht so, als gäbe es nichts zu tun, weißt du, wenn ein Zimmer neu gemacht wird, weil neue Menschen einziehen, Betten rein, Matratzen rein und so, ist jetzt keine schwere Aufgabe, also habe ja sogar ich hingekriegt. Na, und dann trägst du so eine Matratze alleine, kommt jemand, komm, ich helfe dir, nee, dürfen wir nicht, das ist nämlich Arbeit, wenn du das machst. So ein Blödsinn. Und dann im Umkehrschluss sitzen sie dann da, langweilen sich, haben auf der anderen Seite auch nur sehr wenig Kohle, weil die haben... Bei uns gab es so ein Taschengeld, das war auch durch die Landesdirektion vorgegeben. Das waren pro Woche irgendwas zwischen 10 und 20 Euro, war wirklich nicht viel. Und von dem Geld mussten die sich alles kaufen. Ne? Da mussten, wenn die in die Stadt wollten, mussten die sich ihre Karten von kaufen. Da mussten die ihre Hygieneartikel von kaufen. Und dann ist es natürlich logisch, dass wenn du 20 Euro hast und du willst irgendwie was anderes sehen als diese Camp-Idylle, dann fährst du halt auch mal schwarz. Sag ich, wie es ist. Ne? Da musst du gucken, wo kann ich das Geld sparen. Dann fährst du halt einfach mal schwarz. Würde ich, glaube ich, genauso machen. Und dann hast du wieder auch den Skandal. Ach, der Migrant, der kauft sich das Ticket nicht. Der glaubt, der ist was Besseres und so. Und dann hast du diese Situation. Dann hast du auch Leute, die anfangen zu saufen, weil sie nicht wissen, wohin mit sich. Also wir haben da auch ein Elend in diesen Camps rangezüchtet. Da haben wir einfach Leute ja verschwendet, die einfach hätten was leisten können, weil sie es auch wollten. Aber es ging einfach nicht. Wir konnten die Leute nicht lassen. Wir haben die sich selbst überlassen. Und dabei haben die bei uns in so einer Art offenen Vollzug gelebt. Den wurden ja auch jedes Mal noch dazu... Das war die Anweisung, pass auf. Die Anweisung der Landesdirektion war, als wir das große Camp, in dem ich gearbeitet habe, war, dass wir Menschen nicht mehr sozial helfen, unterstützen, sondern dass wir Menschen nur noch verwalten.
Oh.
Dass wir denen quasi ihr Essen hinstellen und dass wir denen ihre Betten hinstellen und so weiter. Aber alles andere, was auch in die soziale Interaktion mit den Menschen geht, wurde uns sehr ausdrücklich eigentlich schon untersagt. Das war auch einer der Gründe, warum ich später meine Arbeit, also es wurden sehr viele Stellen gestrichen und meine ist auch gestrichen worden. Ein Grund war unter anderem, weil ich mit den Bewohnern halt sozialisiert habe. Ich habe mich halt menschlich mit denen auseinandergesetzt und habe mich ein bisschen auch für die interessiert und mit denen unterhalten. Das war überhaupt Faschist. Nicht gerne gesehen. Faschist. Linksfaschist bitte, ja.
Ja, absolut. Ne? Also du musst dich doch um den Deutschen mehr kümmern als um diese Menschen. Wo kommen wir denn da hin? Du vergisst deinen Platz, Arkon. Ja.
Tut mir leid.
Dem, was aber Jasmin eben gesagt hat, als wenn es um die Flucht auch ging, da gibt es, ne, es wurden ja heute schon Filme empfohlen, da möchte ich auch einen Film empfehlen, und zwar Die Schwimmerin. Den gibt es bei Netflix, ich weiß nicht, ob es den da immer noch gibt. Tatsächlich ein guter Matthias Schweighöfer-Film, zumindest nach meiner Bewertung. Und der erzählt die Geschichte die wahre Geschichte, ne? Natürlich wahrscheinlich ein bisschen aufgebauscht, aber einer syrischen Schwimmerin, wie sie nach Deutschland flieht und dann auch später noch an den Olympischen Spielen teilnimmt.
Ja, die Geschichte ist ja von Sarah und Yusra Mardini, und witzigerweise war Sarah Mardini tatsächlich auch bei uns an Bord.
Oh.
Ja.
Cool.
Und da, genau, bei Sarah, die hat ja jetzt tatsächlich diesen furchtbaren Prozess in Griechenland vor sich, der sich ja auch schon seit Ewigkeiten zieht. Da kann man ihr auf jeden Fall auch, ich glaube, Free Humanitarians, wer das mal irgendwo nachgucken will, findet man ein paar Informationen auch, wie es da weitergeht. Lohnt sich auch irgendwie vielleicht den einen oder anderen Taler mal in die Richtung zu schieben.
Hm. Ja. Sonst?
Sonst? Was ist sonst?
Nee, ich wollte nur sagen, sonst, ich glaube...
Und sonst so? Zeit.
Ich weiß nicht, sonst... ich
Wetter, ja, auch, ne?
Bevor Jasmin es nicht beachtet und bevor Christian uns gleich haut. So langsam in die Abmoderation schlittern. Ich möchte aber natürlich niemanden hier das Wort wegnehmen und das alles an mich reißen. Deswegen am besten, dass wir darauf achten. Und falls noch jemand was sagen möchte...
Ich könnte stundenlang noch reden, aber ich entschließe mich dazu, jetzt die Klappe zu halten und übergebe sehr gerne das Wort an unsere Gästin oder an Jasmin.
Ich bin auch voll fein. Ich bin jetzt mit dem Schwimmerin, ist doch ein guter, finde ich, ein gutes Ende. Kann man einen guten Endfilmtipp noch schicken. Ich werde jetzt auch noch einen Filmtipp, nur das Blöde ist, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Jasmin, sag du doch noch mal kurz was und ich versuche das noch mal schnell rauszufinden.
Oh, the pressure is on. Nein, also an alle auch zu Hause, gerade wenn ihr das auch eine gute Sache findet, man kann Sea-Watch auch spenden. Wie gesagt, die leben von den Spenden. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon eine Hilfe. Und wir hatten ja vorher auch das Thema mit, man muss nicht direkt mit aufs Schiff gepackt werden, sondern es gibt dann auch Stände, wo man unterstützen kann und so. Genau, sie haben auch eine sehr tolle, schöne Website, wo man sich so ein bisschen informieren kann. Und genau, Tam hat es gerade reingeschickt. Ja, wenn euch das interessiert, da gerne nochmal reingucken.
Matthias, hast du noch irgendeine positive Note, mit der wir den Talk hier beenden können? Irgendwas, wo du dir denkst, ey, das könnte vielleicht nochmal die Menschen inspirieren, dass doch nicht alles verloren ist, sondern weil ich glaube, du machst das ja, weil du daran da Hoffnung hast und weil du siehst, dass du was Positives bewirkst, vielleicht, dass du davon noch einmal kurz erzählst.
Also, bevor ich vergesse, den Filmtipp, Der ist nicht so positiv. Und, aber ich würde ihn tatsächlich gerne, weil der erklärt sehr viel über das, was wir heute gesprochen haben, tatsächlich. Und wer da irgendwie nochmal Lust hat, so einen stringenten Weg, Erzählweg zu haben. Und zwar ist das Lager der Schande Europas Libyen-Deal von Sarah Kreter, einer sehr tollen Filmemacherin. Ich glaube, den gibt es bei Arte zu sehen oder auch in der ARD. Muss man mal nachschauen. Was ich sonst noch für positive Sachen mitgeben kann. Ich glaube, dass wir uns hier drüber unterhalten und dass sich viele Leute mitdiskutieren und sich überlegen, was ihre Meinung dazu ist, ist manchmal immer ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, es ist auch total wichtig und positiv, dass das einfach nach wie vor in irgendeiner Form eine Plattform bekommt. Und tatsächlich auch einfach so ein bisschen ja, über die Grenzen der Zeitungen und weiß ich nicht, Twitter Kommentarspalten hinausgeht. Und ich, keine Ahnung, ich bin dem Ganzen überhaupt nicht so negativ gegenüber gestimmt, weil ich mir einfach denke, ist doch total richtig und wichtig, was alles passiert und es gibt so viele engagierte Menschen und es gibt so viele Leute, die ich um mich rum habe, die ich mir angucke und denke, ihr seid einfach diese Mega-Brains und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir irgendwie was Gutes erreichen gemeinsam. Und ich glaube, eigentlich sind so viel mehr Menschen auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wir lassen uns nur manchmal einfach so ein bisschen von den vielen Bots und dem vielen lauten Geschrei der rechten Seite ein bisschen übertönen. Aber ich glaube, insgesamt sind wir doch eine gute, solide, starke Gruppe, die auch in Zukunft sich irgendwie dafür einsetzen wird, dass die Scheiße hier aufgedeckt wird oder nicht weiter passiert. Und das gibt mir eigentlich, beruhigt mich eigentlich, muss ich sagen. Ich bin da ganz optimistisch.
Stark. Ja. Sehr schöne abschließende Worte. Sehr gut schön. Gewählt.
Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir machen heute Schluss, oder? Haben wir noch irgendwas?
Erstmal, Jasmin, du hast das toll gemacht.
Ja.
Und danke, dass so viele Menschen zugeschaut haben.
Sehr gut, Jasmin.
Auch wenn Karl nicht dabei war. Und wir hoffen.
Vielleicht gerade, weil Karl nicht zugeschaut hat.
Ja. Wer weiß. Na gut. Bye bye.
Alles gut, ihr Lieben.
Tschüss. Schönen
ciao.
Abend.
Super.
In Brandenburg und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald abgeholt.